Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Wir grüßen euch zu Folge Nummer 112. Tatütata.
Ach, 112, ist das eine besondere Nummer?
Ja.
Notruf, ne?
Irgendwie, muss man den Kindern früh erklären. Also, wir haben ein bisschen was vor heute, sprechen mit Gerardo Seoane, deshalb geben wir Gas jetzt, was den 16er betrifft. Aber eine Geschichte ist mir gerade eben eingefallen, Ewald. Gehst du eigentlich ans Telefon, wenn du die Nummer nicht kennst, also wenn da nur dir unbekannte Nummer auf dem Display ist, oder rufst du zurück?
Ja, in der Regel ist es so, wenn mich einer anruft mit einer unbekannten Nummer, der hinterlässt eine Nachricht. Ich habe eine Mailbox. Eine unbekannte Nummer eigentlich nicht.
Rufst du die zurück?
Wenn der nichts draufgesprochen hat.
Rufst du nicht zurück?
In der Regel nicht, aber es kommt drauf an. Es gibt ja manchmal, erwartet man ein Telefonat, kennt die Nummer noch nicht. Dann kann es schon mal sein, dass ich zurückrufe.
Ja, Johnny Burkhardt ist es ähnlich ergangen.
No? Okay.
Stürmer, Mainz 05, zwei Anrufe auf dem Handy, Nummer kannte er nicht, hat aber gewartet auf einen Anruf vom Klempner, glaube ich, weil er irgendwie einen Wasserschaden hatte und hat sich dann gedacht, na, ich rufe da mal zurück. Na, und ruft zurück und dann Flick.
Hör mal, das ist wirklich, ohne dass wir das jetzt besprochen haben, habe ich jetzt hier parallel im Kicker dieses Ding aufgemacht. Das Ding mit Burkhardt, weil mich das interessiert hat. Das hatte ich vorher noch nicht gelesen. Das ist Telepathie, also im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du das jetzt ansprichst als erstes, das habe ich gerade gelesen. Mir war aber noch nicht so klar, wieso er gedacht hat, das wäre der Sanitärdienst. Ich hatte das noch nicht gelesen, dass er nicht rangegangen war und zurückgerufen hat. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Also, Johnny Burkhardt ist bei der Nationalmannschaft mit dabei. Mehr weiß ich aber auch nicht.
Na, ist er jetzt schon dabei? Nee.
Hat er ihn nicht nominiert?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, das ging eher so grundsätzlich um ein erstmal informelles Gespräch. Aber die Dinge überschlagen sich ja, nachdem jetzt Herr Süle positiv getestet worden ist. Und die Frage aufkommt, was bedeutet das denn für den ungeimpften Kimmich? Fragen über Fragen.
Absolut, du hast recht. Das war erstmal so ein informelles Gespräch, dass er erstmal bei der U21 bleiben soll.
Aber wenn jetzt einige Leute ausfallen wegen Corona, dann könnte er doch noch schnell nachnominiert werden.
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das auch gerade aufgeploppt hier, dass es einen Corona-Fall gibt und vier weitere Spieler, die nicht positiv getestet sind, als erste Kontaktperson auch mit in Quarantäne. Also das Ganze geht immer weiter jetzt im Moment und nimmt eine Entwicklung, die mir wirklich nicht gefällt, auch wenn die jetzt symptomfrei sind. Aber das ist eben, für mich ist das etwas, was wo ich auch den Leuten mit einer Verantwortung gebe, die denen das völlig egal ist, sich nicht impfen lassen und unvorsichtig sind. Es ist völlig klar, dieses Argument, man kann sich auch anstecken, wenn man geimpft ist, aber es ist auch völlig klar, dass diejenigen, die geimpft sich infizieren, andere nicht in der Form weiter anstecken und auch selber nicht diese Symptome haben und damit auch nicht die Intensivbetten und die Krankenhaussituation belasten. Und das finde ich derartig unsolidarisch, was ich da erlebe. Und jetzt landet es wieder überall. Wir haben es jetzt in der zweiten Liga gesehen. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Na, unser Spiel. Ich war drauf und dran. Ich war die ganze letzte Woche in Hamburg und wollte dann am Sonntag mir das Spiel anschauen und mit Mike zusammen Millantor TV machen. So. Und dann konnten wir am Samstag wieder nach Hause fahren. Oder wir sind trotzdem am Sonntagmorgen gefahren. Aber zig Fälle bei Sandhausen, jetzt auch in der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wo das wieder enden soll. Aber das hat alles nichts mit Solidarität zu tun.
Ach so, das muss man nochmal nachreichen, bei Süle trotz Impfschutz positiv getestet worden.
Ja, aber der hat ja auch keine
Symptome. Nicht, dass da irgendwie ein falscher Zungenschlag reinkommt.
Nein, das ist schon klar. Ich habe ja gesagt, du kannst dich ja auch infizieren, aber ich glaube, wenn wir es richtig sehen, ohne Symptome, das ist was ganz anderes, wenn ich es bekomme und bin geimpft. Das ist mein Informationsstand, Aber dass er es bekommt, hängt so ein bisschen damit zusammen, wer sich alles nicht impfen lässt und wer unvorsichtig durch die Gegend läuft.
Ja, und wenn es jetzt natürlich bei der Nationalmannschaft angekommen ist, dann können wir uns vorstellen, was das auch für ein mediales Echo nehmen wird in den nächsten 1, 2, 3 Tagen. Nun ist es ja so, dass das Spiel sportlich, wenn ich das richtig sehe, ja komplett witzlos ist, ne? Oder habe ich irgendwas verpasst? Also qualifiziert sind sie ja. Gegen Liechtenstein sollte es vielleicht auch so reichen. Das ist eh die Frage, was macht man da eigentlich als Trainer? Was stellt man da für eine Truppe auf? Hat da eigentlich überhaupt jemand Bock gegen Liechtenstein und in Armenien?
Jetzt reiß
ich mal zu. Wie würdest du denn die deutsche Nationalmannschaft motivieren, vor dem großartigen Spiel am Donnerstag gegen Liechtenstein 2045? Geht raus, Männer! Gibt alles für euer Land! Oder wie?
Also höre ich da so eine leichte traditionell deutsche Überheblichkeit heraus in puncto Nationalmannschaft, die hauen wir schon weg und wieso müssen wir überhaupt gegen die beiden, gegen die spielen?
Also ich denke an die Spieler wie die Spieler vom FC Bayern, die jetzt zum Teil aus Gründen vermutlich gar nicht dabei sein werden, die schon seit August, weiß ich nicht, 43 Spiele hatten und jetzt sollen die da Donnerstag Liechtenstein.
Es ist ein schwieriger Spagat, es ist völlig klar. Man kann sich wie bei allen Wettbewerben die Frage stellen, wieso immer mehr Spiele, wieso immer mehr Beteiligung, ob das Europameisterschaftsquali ist, WM-Quali ist, gegen wer jetzt alles mitspielt und was du alles machen musst. Da kann man dann sagen, ja klar, die brauchen auch Geld in ihren Landesverbänden, um ihren Fußball zu organisieren, wenn es dann vernünftig eingesetzt wird. Das Gleiche kannst du natürlich auch in der Euroleague, in der Conference League, in der Champions League sagen, was der Čeferin, der UEFA-Präsident, ja sagt, ohne diese Wettbewerbe hätten viele Clubs in den kleineren Ländern gar keine Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages freuen sich einige über die Spiele, aber die Spieler, die in den schweren Ligen spielen und nur im Einsatz sind, haben wir schon 100-mal drüber gesprochen, für die ist es jetzt kein Zuckerschlecken, ne? Die in den Ländern
spielen. Noch schlimmer ist, glaube ich, die Reise nach Armenien dann, ne? Also das braucht man, glaube ich, so gut wie Fußpilz ungefähr.
Naja, das ist halt die Reisen, das habe ich ja schon mal öfters gesagt, die Reisen kommen immer dazu und das ist eine wirkliche Zusatzbelastung, ne? Also mal zu spielen, wenn du jetzt immer nur zu Hause wärst, aber ich meine, geht ja nicht. Du musst ja auch reisen, sonst kannst du ja gegen bestimmte Leute nicht spielen. Und das Aufkommen an Spielen ist einfach zu vieles Guten und die Verletzungshäufigkeit steigt an, die Qualität leidet und. Also das kennen wir alles und diesen Wahn müssen wir irgendwann mal durchbrechen. Pep Guardiola hat ja einen guten Vorschlag gemacht. Er hat vorgeschlagen, das Jahr auf 450 Tage zu verlängern.
Das ist eine gute Idee. Ne, also, mal ein sinnvoller Vorschlag von dem Mann.
Ja, Pep weiß, wie man das in den Griff kriegen kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr schade. Aber das haben wir schon 100-mal besprochen. Das wissen wir, dass auch im Fußball und auch im Sport höher, schneller, weiter, immer mehr, immer größer zu dieser Entwicklung geführt hat, dass wir immer noch mehr Geld generieren wollen. Und das ist kontraproduktiv auf lange Sicht. Und
Apropos Wahn. Du warst ja bei Lanz, ne? Endlich mal wieder. Bist du da eigentlich mittlerweile Stammgast, Gast Nummer 1? Na, dazu gleich mehr. Aber sag mal, was war denn da eigentlich mit Felix Magath los?
Ich weiß nicht, was du meinst.
War der ein bisschen durcheinander, oder?
Nein, überhaupt gar nicht. Also
Bayern München ist die Abart von Fußball? Was war denn da mit dem los?
Ja, hast du die Sendung jetzt gesehen oder nicht?
Ja, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Also fast alles sogar. Aber ich muss dich natürlich schon noch mal fragen, wie du das so wahrgenommen hast, was der da erzählt hat und ob ihr hinterher noch mal drüber gesprochen habt oder vorher.
Nee, also mir war das schon in der Sendung klar. Ich weiß nicht, ob Markus es klar war. Es ist ja immer also relativ kurz, man kann nicht immer Dinge klarstellen, aber es ist einfach so so gewesen, dass wir über den Einfluss von Geld auf die Qualität von Mannschaften gesprochen haben und dass durch die Champions League, durch Investoren einerseits, aber die Champions League reicht ja auch schon aus, um festzustellen, dass zum Beispiel Bayern München hier in Deutschland eine Sonderstellung seit langen Jahren einnimmt, weil sie eben konstant dort spielen und dort nicht nur gut gewirtschaftet haben, sondern eben auch einen finanziellen Vorsprung haben. Und was Felix damit ausdrücken wollte, ist, dass man das Spiel von Bayern München, das hat nichts Despektierliches mit der Qualität, sondern im Gegenteil. Er hat gesagt, es ist eine Abart von Fußball, weil die nur mit Weltklasse-Spielern bestückt sind. Und deswegen ist das eine Abart im positiven Sinne. Das heißt, man kann mit so einer Mannschaft nicht konkurrieren und auch mit manch anderen Mannschaften nicht, die nur voller Nationalspieler stecken. Da kannst du ja eine Reihe von Mannschaften in Europa sehen, aber das war jetzt auf deutscher Ebene, weil andere sich das eben nicht leisten können, diese Spieler zu verpflichten. Und deswegen ist es auch ein anderer Fußball und so schwer, diesen Vorsprung aufzuholen und gegen so eine Mannschaft halt, dann halt auch im nationalen Wettbewerb zu bestehen. Das war ja nichts Despektierliches, sondern das war eigentlich ein Plädoyer dafür, zu sagen, wir müssen das mit dem Geld anders regeln, auch wenn ihm wurde dann vorgeworfen, na, du hast doch selbst davon profitiert, du bist Meister geworden, alles richtig. Aber
zweimal Double.
Ja, aber ich glaube, dass er das mittlerweile sehr, sehr gut einschätzt. Auch die ganze Entwicklung in Sachen Spielerausbildung, Trainerausbildung und wo wir mit dem Fußball hingehen. Dass er jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der sagt, jetzt müssen wir alles. Also was Markus Lanz ein bisschen gestört hat, ist, dass Felix so ein bisschen hat durchklicken lassen, naja, wir machen das doch alle mit und das wird sich auch durch unser Gespräch nicht ändern und dieses und jenes, was nicht ganz richtig ist natürlich. Also durch diese Sendung, durch diese Gespräche, dadurch, dass man das Ganze thematisiert, hat sich ja in den letzten Jahren schon einiges verändert. Der Fokus wird ein anderer. Das geht ja in allen Bereichen so, ob das Klimawandel ist, ob das Kreislaufwirtschaft ist. Natürlich kannst du sagen, ja, wir ändern nichts daran, aber wenn ich mit der Einstellung reingehe, dass ich nichts ändere, dann muss ich auch gar nicht drüber reden. Aber dieses Reden darüber, sich damit beschäftigen, verändert den Fokus und langsam aber sicher verändern sich dadurch auch Dinge. Und das hoffe ich auf jeden Fall. Und dafür war diese Sendung auch wertvoll und wichtig. Auch wenn Felix jetzt nicht die treibende Kraft war, aber er hat die richtigen Analysen, er sieht das
ja,
alles.
Aber ganz ehrlich, Ewald, eine Abart von Fußball hört sich für mich so an wie Experiment Newcastle, weitergesponnen. In drei Jahren haben die sich 50 Spieler geholt, die dann in irgendeiner Form zumindest, keine Ahnung, Richtung Euroleague mal kommen, wenn sie denn auch in der ersten Liga spielen bis dahin. Bei den Bayern ist die Lage ja doch, also ich bin jetzt nicht der große Verteidiger des FC Bayern, aber ich meine, da gab es einen Thomas Müller, da gibt es einen Alaba, da gab es einen Kimmich, der sich da entwickelt hat. Da gibt es einen Neuer. Also natürlich haben die sich in der Liga immer bedient, das ist ja nun unstrittig, aber Abart vom Fußball, das ist doch nun irgendwie ein bisschen weiter hergeholt.
Ja, das ist eine unglückliche Wortwahl, aber was er gemeint hat, das ist ganz klar in der Sendung herausgekommen. Das ist ja keine Kritik, sondern er sagt, es ist ein Unterschied, ob ich nur aus Nationalspielern und Weltklassespielern bestehe oder ob ich aufgrund meiner finanziellen Ausstattung und aufgrund meiner Möglichkeiten eben gucken muss, wie ich zurechtkomme, wie es die meisten Mannschaften mögen. Dieses Wort ist vielleicht unglücklich gewählt, aber das Felix, genau wie ich, weiß ganz genau, dass Bayern München ein Weltklasse-Fußball spielt. Aber genau das meinte er damit. Abart heißt, also es ist eine andere Art von Fußball, die eben auch nur solche Mannschaften spielen können. Davon gibt es eben ein paar. Und natürlich kann man Bayern München nicht mit Man City, mit Paris oder demnächst Newcastle vergleichen. Natürlich hat Bayern sich hier innerhalb der Liga in all den Jahren bedient. Aber sie haben auch im Laufe der Zeit auch Weltklasse-Spieler von überall her dazugeholt und in den letzten Jahren auch gut verpflichtet und dadurch eine Mannschaft aufgebaut, die wirklich international, nicht nur national, sondern auch international wettbewerbsfähig ist. Das ist völlig klar. Während diese anderen Vereine plötzlich aus dem Nichts aufgrund von auswärtigen Investoren, die natürlich ganz andere Motive haben, Abu Dhabi bei Man City, Katar bei Paris Saint-Germain und und jetzt sogar der saudi-arabische Staatsfonds so und so bei Newcastle.
Das ist haben doch noch einen Trainer gefunden übrigens. Ne? Ich habe ja ehrlich gedacht, vielleicht geht doch keiner dahin. Das wäre ja eigentlich auch ganz cool, wenn die sich einen Korb nach dem anderen holen. Ein bisschen sieht es auch danach aus, denn jetzt haben sie doch einen eher namenlosen aus England geholt, der ja sicherlich in Bournemouth schon was vorzuweisen gehabt hat, für Jugendliche Kite noch ein bisschen steht mit 43, mit Eddie Howe. Aber die haben sich sicherlich auch ein bisschen was anderes vorgestellt. Und ich glaube, die ganzen Männer mit großem Namen, dem war das alles doch zu heiß und haben gesagt, nee, lasst mal, da lasse ich die Finger von.
Ja, das weiß ich nicht. Also das ist ja eine riesenlange Diskussion, die man da anzetteln kann. Wie ist die richtige Reaktion? Das hat ja natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Ich meine, Menschenrechtsverletzungen erlebst du überall. Und wir sind, das ist ja auch ein Teil dieser Diskussion gewesen, wo Felix auch 100% meiner oder unserer Meinung war, dass das natürlich alles nicht geht. Aber was er halt auch gesagt hat und was ja auch stimmt letzten Endes, dass uns das in dass das überall so ist und uns das im wirtschaftlichen Bereich oft egal ist. Wir machen immer weiter. Da kannst du ja die wirtschaftlichen Kontakte zu vielen Ländern im Grunde genommen abbrechen.
Das ist bei den Bayern ja gerade Thema, ne? Der Sponsor, den sie auf dem Ärmel haben, ne? Darüber wird auch gerade bei den Fans relativ
vehement diskutiert. Der Unterschied ist, wenn du mit Ländern wirtschaftlichen Austausch betreibst, wo große Menschenrechtsverletzungen passieren oder wo Dinge passieren, was alles nicht geht, das kriegt ja das sehen zwar auch viele Leute, aber das ist eine Minderheit, die sich damit beschäftigt. Während im Fußball ist jeder emotional beteiligt. Und das ist ja auch die Chance. Meine Konsequenz wäre nicht die, die Felix gesagt hat, naja, wir können eh nichts ändern und wir machen ja überall mit. Für mich ist die Schlussfolgerung, durch den Sport den Finger in die Wunde legen, weil dann eben alle Menschen emotional betroffen sind.
Aber das würde ja bedeuten, dass es eigentlich sogar gut ist, wenn Bayern so ein Sponsoring eingeht, weil sie ja selbst sagen, naja, wir versuchen ja auch dann durch diplomatische Verbindungen Dinge zu verändern, wenn wir vor Ort sind. Finde ich ehrlich gesagt alles ein bisschen scheinheilig. Also da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, da auch Dinge zu verändern. Und wenn die Bayern, jetzt sagen wir einfach mal 10 Millionen, das wird glaube ich sogar mehr sein, aber 10 Millionen für dieses Ärmelsponsoring kriegen, dann müssen sie ja eigentlich auch in irgendeiner Form Möglichkeiten haben, da jemanden zu finden, der aus einem anderen Bereich kommt. Und wenn der nur 8 Millionen zahlt, dann würde ich doch lieber die nehmen als 10 von solchen Sponsoren, wenn man sie noch so nennen will. Oder?
Ja, richtig. Aber du musst diesen Maßstab dann auch überall anlegen. Ne? Also dieser höhere Maßstab, der dann an den Fußball angelegt wird, ist eigentlich nicht korrekt, weil er in anderen Bereichen dann nicht immer so ein mediales Echo findet. Aber es ist naja, auch
ein, Unterschied, ob du eine wirtschaftliche Verflechtung hast mit jemandem, ja, wo du auch einen Handel hast in irgendeiner Form, wo ist jetzt da der große Handel mit Bayern München? Also die werden in erster Linie, geben die hier den Ärmel. Das war's. Ne?
Naja, gut. Ich will jetzt nicht zu sehr da in die Tiefe gehen, aber im Grunde genommen ist das für mich eben auch eine Chance, zu sagen, wir legen den Finger in die Wunde und wir haben diese gesellschaftspolitische Verantwortung.
Das müsste dann bei der WM, denke ich, spätestens passieren. Und da bin ich ja, dann mal gespannt, was die Nationen sich überlegen, die ja zum Teil schon angekündigt haben, dass man da was machen will.
No? Ja gut, aber ich würde das noch weiter spinnen. Also diese Diskussion, die wir bei Markus Lanz geführt haben, da ging es ja eben auch darum, ist das richtig, dass man sich gegenüber diesen ganzen Investoren öffnet? Und dann kommt immer dieses Argument, was auch in der Sendung diskutiert wurde, was Felix und die Katrin von der Zeit eben auch gesagt hat. Ohne es jetzt zu vertreten, aber dieses Argument, wenn wir international mithalten wollen, müssen wir vielleicht für Investoren öffnen. Die Frage ist, wollen wir im Internationalen mithalten? Wer will?
Die Frage ist doch auch, wer kommt denn überhaupt dann? Also ja, nein, wer kommt denn dann?
Lass mich das mal eben sagen. Wollen wir und zu welchem Preis wollen wir international mithalten? Damit wer? Damit Bayern München, Dortmund, Leipzig vielleicht auch mal die Champions League gewinnt? Das würde ja, für mich ist das im weitesten Sinne des Wortes eine Frage der Nachhaltigkeit. Was wir hier generell in unserem Wirtschaftsleben zugelassen haben, ist dieses höher, schneller, weiter, immer mehr, Wachstum ohne Ende mit allen Kollateralschäden. Und wo uns das hingebracht hat, das sehen wir jetzt an unseren Lebensgrundlagen. Und wo uns das im Fußball hinbringt, das ist für mich völlig klar. Wenn ich dann irgendwann mal, dadurch, dass wir uns Investoren öffnen, wird nicht plötzlich Mainz 05 von Augsburg um die Champions League mitspielen. Aber sie werden gezwungen sein, auch Investoren hinzuzuholen, um überhaupt in die Bundesliga in der Bundesliga zu bleiben. Das heißt, das Ganze wird wieder teurer, so wie es in England auch ist. Alles wird teurer. Höhere Gehälter, die Trainer verdienen mehr, die Berater verdienen mehr, die Ablösesummen gehen hoch. Wofür? Was soll das? Macht keinen Sinn für mich. Und das Schlimmste ist für mich dieser Gedanke, man kann sich den Erfolg kaufen. Wir werden nachher mit dem Gerardo sprechen, der in Leverkusen eine ganz, ganz junge Mannschaft hat und der selber im Jugendbereich gearbeitet hat und weiß, wie wichtig es ist, junge Spieler auszubilden. Das vergessen wir völlig. Und auch das ist etwas, was wir dort besprochen haben, was Felix genauso sieht. Unsere Jugendausbildung hat auch was mit der Trainerausbildung zu tun. Also anstatt Investoren kommen zu lassen und für was weiß ich, wie viele Millionen und Abermillionen Spieler aus aller Herren Länder zu holen, die auch nicht mehr werden. Dadurch, dass wir Investoren holen, werden die Spieler nicht plötzlich besser.
Nein, und vor allen Dingen die Top-Spieler, die kommen dann trotzdem nicht nach Deutschland. Die bleiben weiter bei Real und Barca, die bleiben in England. So. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Das wird sich nicht verändern, nur weil wir jetzt sagen, wir machen uns jetzt hier frei für Investoren.
Ja, genau so ist das.
Dein Hinweis zu Nachwuchsarbeit, da muss ich immer wieder, ich habe die in der Euroleague einmal gemacht, an Real Sociedad San Sebastian denken, was möglich ist. Ja. Unfassbar. Da sind 10 Jungs in der ersten Elf, da sind glaube ich 15 im Kader aus der eigenen Akademie. Und die sind momentan Erster in der Liga und sind in der Euroleague richtig gut dabei. Also es geht auch anders.
Es geht anders. Aber das hat dann etwas mit Philosophie zu tun, hat auch mit dem Geld zu tun. Also wenn ich schon, Rashid Azouzi hat, glaube ich, jetzt etwas gesagt, dass junge Spieler viel verdienen. Also dieser Wahn, so schnell als möglich junge Spieler in die Nachwuchsleistungszentren zu zerren, aus ihrem gewohnten elterlichen Umfeld rauszuziehen und sie dann zu trimmen, vielleicht über Gebühr, dass ihnen die Spaß und die Freude genommen wird.
Dabei das geht doch jetzt, das weißt du doch selbst, die verdienen doch in den Jugendleistungszentren schon ordentlich. Da wird doch schon verglichen irgendwie, wer da das verdient irgendwie mit 15, 16, 17. So.
Ja, wie auch immer. Also es muss ja erlaubt sein, die Frage zu stellen, was ist das hier für eine Art von Ausbildung? Jetzt haben wir eine Reihe von jungen Talenten. Hansi Flick hat welche bei Bayern benutzt, in der Nationalmannschaft benutzt er jetzt. Wir haben eine gute U21. Aber wenn ich mir anschaue, was für einen Aufwand wir betreiben in Deutschland, um Spieler auszubilden und was dann dabei rauskommt und wir trotzdem, wie wir schon oft gesagt haben, aus England, aus Frankreich, aus Schweiz, aus Österreich, dauernd Leute dazu und dann frage ich mich, was machen wir hier eigentlich? Und das hat auch etwas nicht nur mit dem Geld zu tun, was ich in den Nachwuchs stecke, sondern mit dieser Philosophie. Am Ende des Tages verlässt sich jeder Zweite darauf, naja, wir können hier oder da vielleicht nochmal einen einkaufen, weil sie sehen, es funktioniert nicht. Aber es funktioniert für mich deswegen nicht, weil wir mit der falschen Philosophie rangehen. Auch was die Trainerausbildung angeht. Also wenn viele Jugendtrainer ihre eigene Karriere mehr im Blick haben dürfen als die technisch-taktische, psychologische und charakterliche Ausbildung ihrer Spieler, dann brauche ich mich nicht zu wundern. Wenn ich mit 13, 14 Jahren schon mit Beratern rumlaufe, die Hoffnung meiner Familie bin, um Geld zu verdienen, von einem NLZ zum nächsten wechsle und dann auch noch teilweise mit Geld zugeworfen werde, muss ich mich auch nicht wundern, dass diese Charakterschulung nicht da ist, sich durchzusetzen, sich durchzubeißen, immer besser zu werden, so schon zu glauben, ich bin ein Star. Also es passt hinten und vorne nicht. Und für mich ist das Schlimmste, wenn wir jetzt noch Investoren dazu holen, dann werden wir gar nicht mehr uns darauf fokussieren, eine nachhaltige Nachwuchsförderung zu haben. Denn zur nachhaltigen Nachwuchsförderung gehört nicht nur eine andere Philosophie in den Nachwuchsleistungszentren, vielleicht auch Top-Leute dort lange zu behalten, sondern dazu und gut zu bezahlen, sondern dazu gehört auch, dass ich den ganzen Graswurzelfußball um mich herum fördere. Denn die Spieler wachsen ja nicht auf den Bäumen, die kommen aus den kleinen Vereinen, die immer weniger Geld haben, wo immer weniger Leute hingehen, die müssen unterstützt werden. Und wenn ich schon mehr Geld habe, das habe ich auch gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn mehr Geld in den Fußball kommt, wenn ich ihn dann da einsetze. Nicht fürs Kaufen von Spielern, nicht für höhere Gehälter und höhere Ablösesummen, sondern indem ich die kleinen Vereine um mich herum fördere und unterstütze, damit wir Talente haben, damit dort auch Jugendsozialarbeit gemacht wird, denn das ist etwas, also es gibt so viele tolle Ansätze, was ich mit dem Geld machen könnte, aber wir, auch da haben wir wieder nur den Reflex, einfach das nächste Spiel gewinnen und in Meisterschaft oder sogar das
Meisterschaft. Geist, Achtung.
Der geisteskranke Gedanke, wir müssen in Europa mithalten. Mit was denn? Mit diesen Newcastle und Paris. Da habe ich doch keinen Bock darauf, mir so eine Truppe anzugucken, die überhaupt keine Ausstrahlung hat, die lauter Weltklasse-Spieler
hat. Paris habe ich gemacht gegen Leipzig. Das war ehrlich gesagt anwidernd, wie die sich auf dem Platz verhalten haben. Also ja. Ich bin jetzt nicht der große Fan von RB Leipzig, aber also was PSG da gemacht hat, wie die sich verhalten haben auf dem Platz, da weißt du genau, was los ist.
Ja, die wollen einfach nur gewinnen und am Ende des Tages, egal ob sie gut oder schlecht spielen, geben sie den Ball Neymar, Messi oder Mbappé, der läuft an drei Leuten vorbei und haut das Ding rein. Ich kann mich an Spiele erinnern, denk mal daran, letztes Jahr Champions League, wie die da im Mittelfeld, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, Palacios oder irgendein anderer, wie der gewütet hat, sich hinschmeißen, Leute umtreten. Der Erfolg heiligt die Mittel. Und das ist nicht das, was ich sehen will. Da habe ich keine Lust zu. Das können die besten Spieler der Welt sein. Ich möchte auch, dass sie sich wie Sportsleute benehmen und nicht alles dafür tun, irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Habe ich keine Lust zu. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die ehrlichen Fußball spielt. Die können kämpfen und machen, aber die müssen respektvoll sein. Untereinander, dem Gegner gegenüber, dem Zuschauer gegenüber. Und das ist für mich, diese Entwicklung ist für mich komplett kontraproduktiv, hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Und das widert mich an.
So, damit zur Tagesaktualität. Glückwünsche gehen nach München. Endlich wieder deutscher Meister. Wie Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge hat einen schönen Spruch gemacht. Er ist allerdings vom Bild her ein bisschen schief, möchte ich mal sagen. Wir können die Schale entstauben, hat er gesagt. Also soll er gesagt haben, zum Bild.
Die Schale entstauben, was heißt das?
Ja, genau, was heißt das? Was heißt denn das? Wenn man die Schale entstaubt, heißt das ja eigentlich, dass die gefühlten Jahrzehnte weg war, oder?
Na, oder sie bleibt einfach immer bei Bayern München im Schrank stehen und ist ja Staub angesetzt. Jetzt will er sie entstauben, weil jemand anders sie haben soll, oder was?
Nein, das sagt man ja eigentlich, wenn man sie wieder rausholt. Ne? Also er will ja damit sagen, okay, wir werden wieder Meister, dann können wir sie schon mal rausholen und entstauben. Nur das Problem ist, bei den Bayern setzt die Meisterschale ja gar keinen Staub an. Ja. Weil so eine Schale muss, glaube ich, mindestens mal 3 Jahre im Schrank sein, bevor die Staub ansetzt. Danke dir.
Nein, das stimmt nicht. In der heutigen Zeit hast du so viel Hausstaub in der Luft. Das geht in ein paar Tagen.
Nur wenn sie im Schrank ist, passiert da gar nichts.
Ja, okay. Ich habe so selten eine Schale im Schrank gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Obwohl. So was noch? Was hast du denn noch an Aktualität?
Baumgart Modest, Mütze weggenommen. Jubel 2-2. Da war er sauer.
Ja, also ich muss sagen, also erstmal brauchen wir nicht drüber zu reden, dass der Steffen dort super frischen Wind reingebracht hat, sehr authentisch ist und dass die Spieler ihm folgen und topfitte Mannschaft, rennen, machen, tun, gehen auch ein Risiko ein durch ihren Offensivfußball. Das ist Steffen. Jetzt lernt er natürlich gerade kennen, was das heißt, in Köln Erfolg zu haben. Und Erfolg bedeutet in Köln, ich spiele 3-4 Spiele gut und habe habe auch noch ein paar Punkte nach, wie viele Spiele haben wir jetzt?
11.
Nach 11 Spieltagen. Nach 11 Spieltagen. Ja. Dann geht's ja schon los. Und das ist eben in Köln so. Alle sind glücklich und froh, aber es gibt natürlich dann auch schon die ersten Träumereien und die ersten.
Wie meinst du jetzt Träumereien?
Die erste Erwartung
ist doch klar, oder nicht?
Die erste Erwartungshaltung, die ersten Erwartungshaltungen. Und das hat ihn natürlich extrem gestört. Sie liegen 1-2 zurück. Obwohl sie das Spiel machen, das ist ja nun auch ein Prinzip von Union, das ist legitim, das sagt er ja selber auch, aber sie hauen lange Bälle nach vorne, haben mit ihren schnellen Leuten, können sie kontern und durchbrechen und stehen selber mit 7, 8 Zweikampfmonstern um den eigenen 16er rum oder 9 und das ist dann eben nicht so einfach, da durchzubrechen. Dann steht es 1-2 und das Stadion murrt und pfeift und kritisiert. Und das deswegen war Steffen angepisst, wie er selber gesagt hat. Und nicht nur wegen der Mütze von Modest. Denn ich glaube, die Grundstimmung bei ihm war eben schon so. Das war ja das 2-2 und es stand die ganze Zeit 1-2. So, und dann fällt kurz vor Schluss das 2-2. Und er war schon in einem Modus, das gefällt mir hier nicht. Ne? Also wir spielen guten Fußball, klar, wir machen auch schon mal einen Fehler hinten, wenn man möchte, dass man von hinten aufbaut. Dann kann schon mal sein, dass man einen Ball verliert, mach ja sein. Und das hat ihm alles nicht gefallen. Und das ist natürlich auch, ich hätte als Trainer genauso reagiert, egal ob jetzt vorher das Publikum gemurrt und gepfiffen hat. Wenn mein Stürmer ein 2-2 erzielt, und es sind noch 6 Minuten zu spielen und plus vielleicht 4 Minuten Nachspielzeit. Der reißt mir die Mütze vom Kopf und macht einen Chaka-Chaka-Tanz vor meiner Nase. Anstatt mal die Klappe zu halten und weiterzuspielen, das ist sowieso etwas, was ich oft im Fußball beobachte, was ich auch schon oft gesagt habe, wenn ich sehe, wie manche Leute komplett ausrasten.
Aber ich muss sagen, ich habe eher sogar das Gefühl, wahrscheinlich weil die uns alle hören, dass es weniger geworden. Man sieht immer mehr Trainer, die auch bei einem 1-0, beim 2-0 kaum eine Miene verziehen und entspannt bleiben und nicht mehr so durchdrehen,
ja,
wie man schon gesehen hat.
Ja, das sind natürlich auch Erfahrungswerte, die man sammelt. Ich meine, was macht das für einen Sinn, wenn ich 2-0 in Führung gehe? Was, wenn ich plötzlich in der 70. Minute das 3-0 oder 3-1 das 4-0 mache? Obwohl, bei 4-0 wird es wieder gefährlich.
Oh, aber kommt das wieder.
Aber 4-0 zur Halbzeit. 4-0 zur Halbzeit ist gefährlich. Das, da kann man verlieren. Aber verstehst du, dann bin ich auch schon mal, das ist so oft nicht passiert, aber wenn ich dann, sagen wir mal, irgendwann zum strategisch absehbaren Zeitpunkt ein drittes Tor erziele, das dann
hast kurz geschmunzelt
oder ja, sogar die dann habe ich mal so wie die linken Mundwinkel hochgezogen. Ja, das so weit ist es jetzt nicht gekommen, aber dann bricht es schon mal aus einem raus, aber dass man einen Führungstreffer irgendwie bejubelt, als wenn man die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, auch von Seiten der Spieler, das nimmt einfach Konzentration weg und das werden noch immer mehr Trainer wahrscheinlich auch durch ihre eigene Erfahrung jetzt mitbekommen und dass Steffen da dass ihm das nicht gefallen hat, auch wenn er Modest dann hinterher nicht auf den Pott gesetzt hat und wenn er ihn mag und ihn auch wieder mit aufgebaut hat. Das ist ja, das ist schon in Ordnung. Das, ich glaube nicht, dass er so reagiert hätte, wenn er vorher nicht schon auf Zinne gewesen wäre. Er war schon auf Zinne. Trotzdem war das grenzwertig, was der Modest da gemacht hat, das muss ich schon sagen. Aber es zeigt auch so ein bisschen dieses lockere Verhältnis und schöne Verhältnis, was sie haben. Ne?
Ja, es war so an der Kante, ne?
Er ist jetzt über
die Grenze, glaube ich, schon gegangen. Also es passiert, glaube ich, so nicht nochmal. Da war ja, als ich da war, im ersten Spieltag, war das mit dem Wasser irgendwie ins Gesicht spritzen.
Ja, ja, ja.
Ja, Heidi ja. Dai und jetzt Mütze abnehmen.
Man muss bei dem einen oder anderen Spieler aus südeuropäischen Ländern sicherlich dieses Temperament und diese Lockerheit und da muss man schauen, dass die Grenze erhalten bleibt, weil das ist dann irgendwann mal, wird es dann respektlos, auch dem Publikum, vor dem Publikum und vor der eigenen Mannschaft, das geht dann nicht. Ne? Und dann setzt sich damit einen Trainer vielleicht auch unter Druck, das muss er begreifen. Ne? Der Steffen kann jetzt, kann ich sagen, das ist mir doch egal, auch wenn es ist ein super wichtiger Spieler und das muss er begreifen. Aber das wird Steffen gut moderieren.
Ja, also, ich habe Lippenlesen versucht und ich glaube, gib die Mütze her und hau ab. gelesen zu haben.
Ja, gut, aber es ist ja trotzdem so. Es ist so, es ist übergriffig von Modest. Ja, genau. Und er setzt den Trainer damit in gewisser Weise unter Druck. Also ich würde vorschlagen, die würden in der Kabine so eine Sitzung machen, wo er ihn einfaltet und wo jeder nochmal an Modest vorbeigehen kann und ihm einen Tritt in den Hintern verpassen kann. Und dann ist das Thema aber auch zu Ende.
Okay, ganz schnell noch. Farke gewinnt zum ersten Mal und wird entlassen in England. So muss es sein, ne? Das ist eigentlich mal ein sinnvoller Move von der Vereinsführung.
Ja, wir haben ja gestern im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Ich habe das nicht so verfolgt. Ich habe nur gesehen, Farke entlassen. Und dann habe ich auch im Moment, er hat gewonnen. Und dann hast du verfolgst es ja näher, weil du die Spiele überträgst. Du hast gesagt, naja, die ganze Zeit verloren. Er ist noch bei Norwich Premier League, richtig?
Ja, jetzt so, und, nicht mehr.
Ja gut, aber die haben alles, haben die alles irgendwie verloren oder wie war das?
Ja, auf wie jeden gesagt, Fall. Am Wochenende hat er das erste Mal gewonnen.
So, Norwich letzter, so jetzt haben sie 5 Punkte, das heißt, sie hatten vorher 2, richtig?
Gut gerechnet.
Und du hast natürlich in deiner weisen Voraussicht geunkt, naja, wahrscheinlich haben sie einfach damit gerechnet, dass er dieses, haben sie schon mit jemandem Neuem gesprochen? Wo ist das Spiel denn da? In Brentford. Brentford ist natürlich eine Mannschaft, die, ist das nicht die Truppe, die...
Der Aufsteiger mit dem dänischen Trainer, die wirklich
die auch eine Belebung sind für die Premier League. Statistisch alles richtig machen und die Spieler danach einkaufen.
Ja, da muss man dann auch mal die gesamte Entwicklung abwarten, ja. Aber der Ansatz ist interessant und die haben schon viel Spaß gemacht und wahrscheinlich haben sie gedacht, naja, das wird eh nichts.
Haben sich wahrscheinlich schon mit dem neuen Trainer beschäftigt. Mit
Lampard haben wir uns schon mal getroffen.
Und auf einmal kommt der Betriebsunfall, sie gewinnen ein Spiel auswärts. Ich hatte das bei Hannover 96 am 6. Spieltag der Saison 2004/2005. Haben wir auch noch nicht so viel gewonnen, aber 6. Spieltag, ne? Da waren wir, hatten wir nur ein paar Punkte und sind nach Hansa Rostock gefahren. Und da hat der Ilja Kent sich auch schon gedacht, so den säge ich ab und auf einmal gewinne ich dort. Und er war komplett überrascht. Das war eine unglückliche Situation für ihn. Das hat dann auch jeder gemerkt, dass es eigentlich darum ging. Und dann haben sie auch noch einen Filmbericht gemacht. Auch die Medien haben damals einen Filmbericht gemacht, einen Abgesang auf mich. Und auf einmal gewinnen wir dort. Also solche Situationen gibt, das ist sehr schade. Aber
der erkennt sich doch auch weise geworden jetzt. Aus Bochum hört man ja eigentlich wenig, seitdem er da.
Ja, so unterwegs. Okay, das ist alles sehr, sehr lange her. Aber Farke, das hattest du, wolltest du noch eben besprechen. Farke.
Ja, was wollten wir noch? Ganz schnell, Reus. Bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ne?
Ich habe es jetzt nicht gelesen. Du hast mir gestern was von Pongracic erzählt, der ein sehr offenherziges...
Ja, Pongracic hat die Nerven komplett verloren, ja. Der hat, glaube ich, gedacht, der redet privat mit jemandem.
Naja, also wenn das stimmt, was er da sagt, also der fällt so und so lange aus und ich weiß nicht, was er da noch erzählt.
Van Bommel wollte ich mir schnappen und wir spielen jetzt viel mit Dreierkette, deswegen bin ich gekommen und ich hatte Angebote, das war nicht mein Niveau und ich will ja so viel verdienen wie vorher und also völlig schmerzbefreit.
Hat er nicht auch über Marco Reus irgendwas gesagt? Hummels. Hummels
ist auch nicht mehr der Schnellste.
Ist nicht mehr der Schnellste.
Der ist auch verletzungsanfällig.
Also alles, was nicht ist. Ich weiß nicht, was er genommen hat, aber ich meine, wenn ich so ein Interview gebe, das kann ich vielleicht am Stammtisch jemandem erzählen.
Selbst da kannst du es ja heute nicht mehr machen. Also, du kannst es wirklich nur 2 wirklich guten Freunden erzählen.
Aber war das jetzt ein Interview oder war das
als? Das war ein Interview mit, ich habe keine Ahnung, eine Art.
Aber das war doch Twitch oder irgendwas.
Ja, aber das ist ja öffentlich.
Irgendwas so. Im sozialen Netzwerk oder was?
Ja, das ist so eine Art Podcast mit Bild, möchte ich mal meinen. So würden wir das jetzt mal übersetzen.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr grenzwertig. So, und was soll Marco Reus jetzt gesagt haben? Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. 3.
Reus hat doch irgendwie gesagt, wir können mit Dreierkette nicht spielen, hat man ja gesehen.
Wo hat er das gesagt?
Ich glaube bei Sky.
Okay. Also ich will es jetzt mal so sagen. Von der Form her halte ich das für absolut daneben. Meinem Trainer eine öffentliche Botschaft zu senden. Vom Inhalt her sehe ich es genauso wie er. Weil
ja, aber ich kann doch als Kapitän von Borussia Dortmund so eine öffentliche Äußerung nicht machen.
Nein, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist absolut daneben, sowas öffentlich zu sagen. Inhaltlich sehe ich es genauso, weil mich das nicht nur bei Dortmund, sondern bei vielen anderen Vereinen auch stört. Dieser Hang zur Dreier- oder Fünferkette, den Flügel nur einmal zu besetzen, dann plötzlich auf eine stehende Abwehr zuzurennen. Vielleicht ist es auch gerade deswegen, weil es eine stehende Abwehr ist, meint man braucht keine zwei Leute mehr auf dem Flügel und die stehen sowieso alle hinten drin. Dann reicht ja ein linker Verteidiger, der die Flanke reinhaut. Das ist eine Art von, da kommen viele Entwicklungen zusammen. Mir gefällt das einfach nicht. Das ist für mich eine komische Platzbesetzung. Ich weiß es nicht. Also
du hättest dann als Trainer, wenn du keinen Linksverteidiger mehr hast, weil drei Linksverteidiger verletzt sind, mit Schulz, Guerrero und Schmelzer, hättest du einen Rechtsverteidiger hinten links hingestellt?
Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob er jetzt erst dann Dreierkette spielt, seit er will Linksverteidiger.
Das nicht, aber in der Situation war es ja nun mal so. Er
ja, hatte gut,
de facto keinen
ja, gut.
Linksverteidiger.
Naja gut, aber das ist doch jetzt nicht, der Punkt ist doch jetzt nicht der, dass er diese momentane Situation damit meint. Oder sehe ich das falsch? Also wenn ich jetzt...
Naja, es ging jetzt natürlich ums große Ganze, aber es ging in erster Linie natürlich mal um die erste Hälfte in Leipzig. Später hat er dann ja umgestellt, ne? Mit Hazard hinten links. Aber wie soll das funktionieren? Also gut.
Ja, also ich sag mal, letzten Endes hat das auch mit dazu geführt, dass sie dann zumindest dieses Gegentor bekommen. Klar, ich sehe jetzt hier alte Aufstellungen, Meunier, Guerrero auf den Außenbahnen. Das ist natürlich, für mich ist das etwas Schlüssiges. Ne? Das ist klar, drei im Mittelfeld und Reus, Haaland, Marlin, wer auch immer, wen ich da jetzt nehme. Das ist für mich eine vernünftige Platzbesetzung, wo ich auch kontern kann, wo ich die unterschiedlichsten Sachen machen kann. Es kann durchaus sein, dass das jetzt so ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie diese Leute nicht zur Verfügung haben. Das ist schon klar. Aber mich stört deswegen, das erhebt jetzt keinen Anspruch. Ja, auch das letzte Heimsieg gegen Mainz haben sie auch noch mit der Viererkette gespielt. Da war auch Schulz da noch auf dem Platz. Also ich mag einfach diese Dreierkette nicht und natürlich haben sie jetzt eine schwierige Situation. Das ist klar, wenn den Passlack da hinstellen, unter Umständen, ich kann vielleicht auch Wolf da hinstellen, aber keine Ahnung. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass ja, also Hazard, dieser Trend, den sehe ich ja bei manchen Vereinen. Wir haben bei Stuttgart, hast du gesagt, na ja, also es hat ja doch geklappt, aber quasi ein Rechtsaußen auf den rechten Flügel zu stellen, der die ganze Linie rauf und runter rennen muss. Wenn ich das dann so sehe, wie manche Offensivspieler dann quasi hinten auch in der Fünferkette am Ende am eigenen 16er stehen und gegen Außenstürmer vom Gegner spielen müssen. Und dann, ja, keine Ahnung, gefühlt ein halbes Jahr brauchen, bis sie wieder vorne sind. Hazard, klar, das ist ein Top-Spieler, wenn ich ihn in der Fünferkette hinstelle. Diese Umstellung auf Viererkette hinterher, alles schön und gut, aber das hat letztlich dazu geführt, dass Hazard dann plötzlich linker Verteidiger spielt. Und das Tor, welches Tor war das? Das war das zweite Tor. Das war das Tor von Paulsen. Ne? Ja. Genau so. Da kommt ein Ball zum zweiten Pfosten und plötzlich steht Hazard in dieser. Das ist eine Situation, die wir ja nicht so oft gehabt haben. Eine ähnliche Situation haben wir bei. Wo ist es jetzt gewesen? Beim anderen Spiel auch gehabt, wo ein, ich glaube in Bochum, ein junger Spieler eingewechselt wird, Itten, der dann plötzlich den linken Verteidiger...
Ach so, ja, mir fällt gerade noch was ein. Also erstens müssen wir jetzt mal telefonieren und zweitens ganz kurz noch, wenn ich dich ein bisschen da einbremsen darf, was die taktischen Geschichten betrifft. Lass uns noch mal ganz kurz über Bochum reden. A, über den Elfmeter, hast du ihn gesehen?
Den Elfmeter, den...
Riemann relativ Riemann drüber entspannt schießt. Drüber gehämmert hat. So.
Der hatte oder meinst gesagt, du die Entstehung des Elfmeters?
Nee, ich meine jetzt nur mal ganz kurz, wir müssen wirklich jetzt zur Potte kommen.
Ja.
Also der wollte ihn ja wohl nicht schießen. Dann hat das Stadion gebrüllt, weil es ja im Pokal geklappt hat. Dann ist er nach vorne gelaufen, hat den Elfmeter ausgeführt, als ob er den nächsten Abstoß ausführt und den Ball 80 Meter nach vorne hauen will. Also so sah es eine Zeitlupe zumindest aus. Oder habe ich das falsch interpretiert?
Du meinst, dass er den extra rübergeschossen hat?
Zeit sparen.
Damit er nie mehr... ja, es war eine etwas unglückliche Situation. Ich weiß nicht, wer hat der Trainer ihn dahin beordert? Oder?
Ich habe keine Ahnung, was das dann am Ende war. Also ich glaube, der Reis wollte das ja auch nicht wirklich. Naja, und dann kam, glaube ich, eins zum anderen. Dann brüllt das Stadion und dann ist der eigentlich eingeteilte Schütze wahrscheinlich verunsichert. Keine Ahnung, wer das dann eigentlich gerade war. Und auf einmal war der Riemann da.
Naja gut, sie haben dadurch, das sind sie nochmal unter Druck geraten, aber dieses Siegtor, also das 2:0, das war ja nicht das Siegtor, also das 2:0 von Pantovic.
Darüber wollte ich noch reden. Das können nicht so viele, glaube ich. Ja. Ne? Das sieht ja das so leicht aus.
Das war ja fast 60 Meter, ne? Das war ja noch aus der eigenen Hälfte. Ne?
Genau, dann von dem Winkel, das sieht ja auch so einfach aus, das Tor ist ja leer, aber mit dem linken Fuß von da das Tor zu treffen, ist, glaube ich, keine Ahnung.
Ja, es ist aber auf jeden Fall einfacher, als wenn ich den rechten Fuß nehme, weil die Kurve natürlich Richtung Tor geht, das hat er richtig,
ehrlich?
Das hat er richtig gut gemacht, das war ein tolles Tor. Aber was ich eben sagen wollte, das war Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth, die haben, Jungs, das ist Wahnsinn, nach 11 Spielen, nur einen Punkt zu haben, das ist schon historisch, aber auch da war es so, es wird jemand eingewechselt, das meinte ich, das ist der Itter, ich weiß nicht, ob er ein gelernter linker Verteidiger ist, aber er wird kurz vor Schluss eingewechselt.
Als Linksverteidiger abgespeichert.
Ja, in der 76. für Willems. Und Willems ist ja so eine gestandene Kante. So plötzlich ist er linker Verteidiger. Auf jeden Fall war der Luca Itter. Auf jeden Fall steht der dann in dieser Situation und ich glaube, der Ball kommt von im Zweifel von Kostic, weiß ich jetzt gar nicht, auf den zweiten Pfosten. Und der Boré drückt ihn am zweiten Pfosten über die Linie. Und du hast gesehen, dass der Luca Itter nicht den Hauch einer Idee hatte, dass vielleicht einer hinter ihm steht oder dass er da eingreifen müsste. Und war dann komplett dieser Klassiker. Plötzlich wacht er auf. Ach du liebe Güte, da steht ja einer hinter mir, der drückt den Ball über die Linie. Das meine ich damit. So eine ähnliche Situation war, glaube ich, mit Hazard und Paulsen. Das sind so Dinge... Ist klar, Innenverteidiger kritisieren wir oft, aber generell ist das Abwehrverhalten dann oft so unkonzentriert, das tut mir dann manchmal weh. Ne? Also das gehört mit dazu, zur Aufgabe von Trainern und auch von einzelnen Spielern, einfach zu sagen, ich muss, wenn ich in der Abwehr stehe, muss ich bestimmte Dinge einfach berücksichtigen. Und so eine Situation, das geht nicht. Das geht auf Bundesliga-Ebene nicht, dass ich dass von links einer eine Flanke zwischen Torwart und Abwehr spielt, dass ich den nicht kriege. Das kann schon mal passieren, wenn da genug Platz ist und es ist perfekt gespielt. Aber dass ich gar keine Idee habe, dass da eine Gefahr droht, auch gar nicht weiß, steht der hinter mir, geht der vor mir rein. Also dieses sich orientieren oder auch nicht, das kann ich nicht verstehen. Also das war sehr schade, weil dann hätte Fürth zumindest mal den zweiten Punkt geholt, denke ich mal. Aber gut.
Zweiten haben.
So.
Zwei Krisen schon irgendwann. Ja, endlich. Können wir jetzt mal telefonieren.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
Ja, dann sagen wir schönen guten Morgen nach, ich glaube, irgendwo zumindest in die Nähe von Leverkusen, denn wir sprechen mit dem Cheftrainer von Bayer Leverkusen, mit Gerardo Seoane. Ich sage schönen guten Morgen und dazu gibt es gleich noch eine kleine Geschichte. Bist du eigentlich Frühaufsteher?
Zuerst guten Morgen miteinander, freue mich dabei zu sein. Ja, ich bin Frühaufsteher. In der Regel so zwischen 6 und 7 Uhr, halb 7 stehe ich meistens auf. Das hat natürlich auch mit dem Nachwuchs zu tun.
Ja.
Gerne würde ich auch mal eine Stunde länger schlafen, aber es ist schon so, dass in unserem Job, dass du rechtzeitig beginnen musst, damit, wenn dann die Mannschaft dazukommt, dass du deine wichtigsten Dinge schon erledigt hast.
Ja, wir haben uns nämlich gestern ein bisschen gewundert bzw. gefrotzelt, als Ewald mir deine Nachricht vorlas. Wie wär's denn morgen Vormittag um 9 Uhr? Oder Ewald? Das ist also eigentlich bei Ewald gehört 9 Uhr noch zur ersten Tiefschlafphase. Oder Ewald, wie ist das ganz genau?
Also erstmal freue ich mich, dass du bei der Tradition geblieben bist, mich nicht zu begrüßen. Also ich begrüße dich jetzt auch, Gerardo, weil ich auch mit dabei bin. Also freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch oder die Zeit nimmst. Und ja, Michael hat recht. Ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht, wo ich war schon immer ein Nachtmensch, dass ich viele Dinge abends und in einer halben Nacht erledige. Das war manchmal für einen Trainerjob nicht so witzig, aber jetzt nutze ich das natürlich aus, auch schon mal länger zu schlafen. Und wir haben vor zwei Wochen mit Hermann Gerland gesprochen. Hermann kennst du vielleicht noch. Hermann war früher mein Gegenspieler, wo er in Bochum gespielt hat. Jetzt ist er jahrelang bei Bayern gewesen, großer Experte im Nachwuchsbereich. Und Hermann ist auch so jemand, was du gerade sagst, ganz früh aufstehen und dann, als wir einen Termin finden wollten, naja, ist egal. Also der ist noch früher dran. Ne? Er wollte so früh wie möglich und als ich ihm dann 9 Uhr vorgeschlagen habe, was für mich schon utopisch ist. Da sagt der Hermann den legendären Satz, da bin ich ja schon das erste Mal wieder müde. Also gut, ich freue mich. Michael, lass laufen, jetzt fangen wir mal an.
Ja, wie lass laufen? Wie fangen wir denn an? Fangen wir doch einfach mal an. Wie ist es eigentlich so in Deutschland? Ist es ganz schön hier, wenn man hier übersiedelt? Was kann man so sagen über die ersten Monate? Oder kriegt man gar nichts mit, weil man nur auf dem Trainingsplatz ist und im Flieger und irgendwo anders im Stadion?
Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich integriert, dass man auch die ganze Region kennt, wie die Leute auch funktionieren. Ich wohne zwischen Köln und Leverkusen. Also die ersten 4 Wochen war ich in Leverkusen selber im Hotel. Ist ja eine kleine Stadt und jetzt war ich anliegend an Köln und das ist mir schon auch immer wichtig, gewisse Freiräume zu haben, um auch ein bisschen die Stadt zu genießen, die Region zu genießen. Es ist ja hier in Nordrhein-Westfalen auch gibt ganz schöne Ecken. Was einfach für einen Schweizer ganz klar ein Riesenunterschied ist, man sieht hier keine Berge, keine Seen. Da wird einem schon bewusst, woher man kommt in der Schweiz mit dieser prächtigen Kulisse. Dafür sind die Leute hier ein Stück offener, die gehen viel mehr auf die Leute zu. Also mir und meiner Familie macht es unheimlich Spaß, hier zu sein, fühlen uns absolut wohl mit den Leuten, mit der Region. Und ich glaube, dass das schon auch immer wichtig ist für den Trainer, wenn du an einem neuen Arbeitsort bist, auch zu verstehen, was ist eigentlich die Kultur, wo man jetzt ist, was kann man vielleicht verändern und was muss unbedingt bleiben, weil es ist schon auch ganz wichtig, diese Identität auch mit dem Club herzustellen.
Mhm. War die Bundesliga eigentlich so von Anfang an so ein Traum oder das Ziel oder durch die Wurzeln auch vielleicht Spanien oder England oder Deutschland doch erstmal Nummer 1?
Nein, Deutschland war klar die Nummer 1. Das hat auch ein bisschen mit der Vergangenheit zu tun, dass für uns Schweizer die erste Liga, die überhaupt am Fernsehen zu bestaunen gab, war die Bundesliga. Und dann hatten wir natürlich hier auch einige Vorreiter. Mit Stefan Chapuisat und natürlich auch Trainer mit Verbindungen in die Schweiz, Lucien Favre, Ottmar Hitzfeld, Martin Andermatt. Es gab ja immer wieder Schweizer, die in der Bundesliga gearbeitet haben. Und das haben wir natürlich immer verfolgt. Das war auch zu sehen am Fernsehen. Und natürlich liegt es auch an der Sprache, dass wir Schweizer oder auch Österreicher automatisch den nächsten Schritt dort sehen, wo wir uns auch sprachlich am besten damit auseinandersetzen können. Und darum war die Bundesliga schon immer für mich die mögliche Nummer 1, wenn es mal einen Wechsel gibt. Und der Fußball hier in Deutschland gefällt mir, weil es ist ein ähnlichen Fußball. Es ist weniger taktisch als in Italien. Es ist nicht nur Ballbesitz wie in Spanien. Es ist ein guter Mix zwischen all diesen Spielphasen, aber vor allem auch das Ganze rundherum. Die Stadien sind voll. Jeder Club wird intensiv verfolgt von seinen Anhängern. Man identifiziert sich zu 100% mit dem Club. Es gibt praktisch in keinem Land so viele Zuschauer, die mit dem Trikot auch zum Spiel kommen. Und das ist natürlich begeisternd. Und das ist für mich als Trainer ein wichtiger Punkt, wenn ich irgendwo arbeite, dass ich auch das Gefühl habe, dass hier auch eine ganze Stadt mitlebt.
Ja, das hört sich sehr... Das ist schon mal eine schöne Einleitung, weil mir das zeigt, dass das jetzt kein Zufall ist. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und da können wir gleich nochmal drüber reden. Du hast ja eine Karriere als Spieler auch hinter dir, was heute ja auch nicht immer üblich ist bei jüngeren Trainern. Es gibt ja noch viel jüngere Trainer als du. Du bist ja nun, du hast schon jetzt einige Jahre auf dem Puckel. Es gibt ja Leute, die um die 30 sind und die teilweise auch nicht gespielt haben. Du hast also einen Erfahrungsschatz als Spieler und du hast auch einen entsprechenden Erfahrungsschatz als Trainer gesammelt. Ich weiß noch, wir hatten eine Zeit lang den gleichen Berater, als ich am Ausgang meiner Karriere war und du am Beginn. Und dann wir kannten uns von ganz früher, aber wir haben dich dann in Luzern besucht, wo du im Nachwuchsbereich gearbeitet hast. Und dann habe ich weiß schon gar nicht mehr, war es 2012, war es 2013, irgendwie so um den Dreh rum. Und dann da hast du ja deine Karriere begonnen und hast einige Jahre dort im Nachwuchsbereich gearbeitet, eigentlich bis 2018. Kann man das so sagen? Von 2011 bis 2018 warst du im Nachwuchsbereich vom FC Luzern, richtig?
Ja, das ist richtig. Es war mir ein großes Anliegen, nach der Karriere im Nachwuchs zu beginnen, diesen Beruf Trainer von der Pike an zu lernen. Sowieso denke ich, dass wir Trainer vor allem auch von unserem Erfahrungsschatz auch leben, sowohl als Spieler, aber auch im Privaten. Ich denke, dass man da einfach einen offenen Rucksack haben muss und all diese Erfahrung reinpacken. Und ich muss sagen, diese Nachwuchsarbeit oder die Mühle durch den Nachwuchs hat mir extrem viel geholfen, um auch die Spieler zu verstehen, mit welchen Schwierigkeiten eigentlich ein Spieler lebt. Solange du selber Spieler bist, bist du im Tunnel. Du bist eigentlich auf dich fokussiert, dass du Leistung bringst. Schaust nicht so viel links, nicht so viel rechts. Und der Trainerjob ist eigentlich ganz anders. Du musst am wenigsten auf dich schauen und auf alle anderen. Und da bin ich schon dankbar, dass ich diese 6 Jahre im Nachwuchs gearbeitet habe. Und es war mir auch dort schon wichtig, immer wieder ein Feedback zu bekommen vom Nachwuchsleiter, dass man diese Zeit auch nutzt, um selber auch dazu zu lernen.
War dir das eigentlich schon, wir haben ja schon mit wirklich ganz vielen Kollegen von dir gesprochen, einige haben gesagt, für sie war es eigentlich als Spieler schon klar, dass sie unbedingt Trainer werden wollten. Wann ist für dich die Entscheidung gefallen, das wird mein Weg?
Ja, zuerst muss ich sagen, ich habe vor dem Fußball habe ich die Ausbildung als Schullehrer gemacht. Mein Ziel war es, Sportlehrer zu werden. Da sieht man schon irgendwo, dass ich diesen Wunsch hatte, auch Leute auszubilden. Dann habe ich schon als 25-jähriger Spieler immer einmal die Woche bei der U9 oder U10 ein Techniktraining gegeben und da schon gemerkt, das macht mir Spaß zu sehen, wie Spieler Fortschritte machen. Und dann so mit 27 und 28 war mir klar, dass ich unbedingt in der Nachwuchsabteilung arbeiten möchte. Das Ziel war nie, von Anfang an irgendwo Bundesliga-Trainer zu werden oder bei den Aktiven, aber der Drang, jungen Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, das Wissen weiterzugeben, das war schon sehr früh da.
Ich habe noch einen kurzen Rückschritt, weil man eigentlich relativ wenig darüber findet und vielleicht hat sich daraus das auch entwickelt, keine Ahnung. Also als du in La Coruña, denke ich mal, ja auch versucht hast, Fuß zu fassen in der ersten Mannschaft 98, da gibt es eigentlich relativ wenig zu lesen. Es gibt eigentlich nur zu lesen, es hat irgendwie für die erste Mannschaft nicht gereicht. War das auch eine sehr schwere Zeit, so als junger Mensch?
Ja, ich bin früh gewechselt. Ich hatte schon 3 Jahre in der Schweiz gespielt und La Coruña war, ist die Stadt der Herkunft meiner Eltern und die waren extrem interessiert. Ich war auch ein Teil der ersten Mannschaft, habe auch mit der ersten Mannschaft immer mittrainiert. Und ich muss sagen, ich habe mir diesen Transfer ganz anders vorgestellt. Ich habe mich in dieser Zeit in La Coruña sehr alleine gefühlt, habe das Vertrauen nicht so gespürt, einen jungen Spieler weiterbringen zu wollen, weiterzuentwickeln. Und klar, die Hauptaufgabe und die Ambition des Clubs ist immer so erfolgreich wie möglich zu sein. Trotzdem darf man nicht alle Kaderspieler vergessen, die vielleicht in diesem Moment nicht helfen. Und da habe ich schon extrem viel auch gelernt. Auch von Dingen, die ich nicht so gemacht habe. Und darum ist es immer mir auch sehr wichtig, alle mitzunehmen, ob sie jetzt im Moment Stammspieler sind oder vielleicht erst in einem oder zwei Jahren ganz wichtige Bestandteile der Mannschaft werden. Natürlich habe ich auch von der Fußballkultur in Spanien einiges mitgenommen. Die sind ja schon sehr früh auf einem anderen Weg gewesen, dass man die Spieler auch versucht, in den Übungen, vor allem auch in der Entscheidungsfindung zu fördern, auch viel mehr Fokus auf spielnahe Übungen zu setzen. Das habe ich schon auch mitgenommen. Aber was mich vor allem geprägt hat, ist, wie man mit mir umgegangen ist, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, alle Erfahrungen habe ich versucht mitzunehmen in meinem Rucksack und daraus auch zu lernen.
Das heißt, da war man mehr oder weniger Außenseiter als 20-Jähriger und ist alleingelassen worden. Können wir das so vorstellen oder wie? Ich meine, wenn man da reinguckt, da sind ja sehr, sehr viele namhafte Leute auch gewesen, die dann große Karrieren auch gemacht haben. Aber es war ein geschlossener Kreis oder wie?
Ja, wir waren fast 30 Spieler im Kader. Das waren die ersten Jahre des vielen Geldes durch die Fernseheinnahmen. Und da wurden Spieler willkürlich auch eingekauft. Und man war vielleicht die Nummer 4, die Nummer 5 auf der Position. Und dann hat man schon das Gefühl gehabt, man wird links liegen gelassen. Und das war schon sehr einschneidend, auch für junge Spieler. Man darf nicht vergessen, jede Generation tickt ein bisschen anders. Ich bin jetzt 43 und die Jungen, die jetzt kommen, die haben noch viel mehr Bedarf auch, Dinge erklärt zu bekommen, zu wissen, wie der Plan ist, zu wissen, was man für eine Strategie mit einem Spieler hat. Und da ist wirklich diese klare Kommunikation extrem wichtig geworden, aber auch den Spieler mit einzubeziehen, auch seine Gefühle oder sein Denken mit einzubeziehen, weil wirklich jeder Spieler eine ganz andere Herkunft hat, einen ganz anderen Background hat, damit da nicht einfach falsche Erwartungen entstehen. Wenn man mir damals klar erklärt hätte, hör mal zu, du kommst zu uns, du machst hier zwei Jahre sozusagen eine Lehre und im dritten und im vierten Jahr schauen wir, wie es mit dir weitergeht oder du wirst sogar ausgeliehen, dass man dem Spieler einfach auch die nötigen Schritte erklärt, dass es nach oben kommt, dann hat der Spieler auch das Gefühl, dass man gesehen wird. Und mein Gefühl war damals, ja, ich werde hier gar nicht gesehen. Und das ist wahrscheinlich für einen Sportler das Schlimmste, wenn man sich täglich versucht zu verbessern, aber das Gefühl hat, dass man gar nicht gesehen wird.
Also jetzt muss man ja dazu sagen, du bist ja jetzt nicht, du bist zwar als 18-Jähriger schon in den Profifußball gekommen in Luzern. Du bist in Luzern aufgewachsen, richtig?
Genau, genau.
So, und also du hast es gerade gesagt, du warst nicht gesehen, aber du bist ja nicht in La Coruña eingestiegen, kommst doch nicht aus dem Jugendbereich, sondern du hast ja schon von 95, da warst du 95, 96, 17, 18 Jahre, da bist du schon in der Super League gewesen beim FC Luzern und hast, keine Ahnung, 16 Mal in der Liga gespielt und 10 Mal in der Finalrunde und auch im UI Cup und nächstes Jahr dann wieder einige Spiele und so weiter. Und als du dann rübergegangen bist nach La Coruña, hast du ja schon gewisse Erfahrungen gehabt. Und das ist ja, das Komische ist, wenn jemand dich rüberholt, wenn ich einen Spieler hole nach Spanien, muss ich doch irgendwie eine Idee haben, was mache ich jetzt mit dem? Ich hole einen Spieler, selbst wenn seine Eltern jetzt aus meiner Stadt kommen, La Coruña, dann habe ich doch eine Verantwortung diesem Spieler gegenüber. Und das war überhaupt gar nicht der Fall. Wer war denn Sportdirektor seinerzeit in La Coruña zu dem Zeitpunkt?
Ja, das war der Präsident Augusto Lendoiro. Das war noch, das sind natürlich noch ganz andere Geschäftsmodelle, wo der Präsident eigentlich alles entschieden hat, auch Entscheidungen für Propaganda für sich einfach entscheidet, um gut dazustehen oder was immer. Aber ich muss sagen, da hat sich ja der Fußball extrem verändert. Ich meine, jetzt hat jeder Verein eine gute Scouting-Abteilung. Es gibt Integrationsarbeiter. Man versucht, die Spieler auch zu integrieren. Ich weiß, ich war in La Coruña und ich habe mich selbstständig darum gekümmert, dass ich irgendwo in einer Schule noch eine Weiterbildung machen konnte, dass ich einen Englischkurs selber mir organisiert habe, damit ich, weil als Spieler hast du natürlich viel Zeit, dass ich irgendwo mich noch irgendwie versuche weiterzubilden. Und da bin ich dankbar, dass ich einfach Eltern hatte, die mich da extrem auch gepusht und gefördert haben. Und das ist heute ja undenkbar. Ich meine, alle Vereine sind gut aufgestellt. Wenn du einen jungen Spieler holst, weißt du, was du holst? Du holst zwar ein unglaubliches Potenzial als Fußballer, aber du holst natürlich einen Mensch, den du weiterentwickeln musst, das in der Persönlichkeit, aber auch in der Ausbildung für das soziale Leben.
Wie kann man dem jetzt gerecht werden als Cheftrainer mit Euroleague, mit Bundesliga, wenn dann auf einmal, wie jetzt am Wochenende, zwei 16-Jährige reinkommen, kannst du denen dann gerecht werden? Kannst du dir überhaupt die Zeit nehmen, mit denen auch wirklich intensiv so in Kontakt zu kommen, wie du dir das vorstellst?
Ja, also ich sehe meine Arbeit so, dass ich mit meinem Staff versuche, eine gute Wochenplanung zu machen, damit wir die Trainingsinhalte dann verpacken. Das ist ja sehr komplex geworden mit der Athletikabteilung und. Und das ist etwas, was ein großer Unterschied ist zwischen Nachwuchstrainer und dann Trainer bei den Aktiven, dass ich versuche, meine Assistenten so zu integrieren oder so zu nutzen, dass sie viele Teile selber übernehmen können, dass sie auch Verantwortung übernehmen in der Planung von gewissen Übungen, damit du als Cheftrainer eigentlich den Freiraum hast, eine wichtigste Tätigkeit auszuüben. Und das ist Gespräche mit den Spielern, eine Beziehung herzustellen. Und da geht es wirklich nicht darum, nur mit den wichtigsten Spielern, die vielleicht am Sonntag eine wichtige Rolle auf dem Platz haben, sondern da darf man wirklich den Fokus nicht nur auf diese setzen, sondern auch auf junge Spieler. Wir haben jetzt am Wochenende zwei ganz junge Spieler integriert. Mit denen habe ich sicher schon 4, 5 Gespräche geführt, zusammen mit dem Sportdirektor auch, denen auch ein Feedback gegeben über die Trainings. Und ich wusste nicht, dass diese Spieler jetzt schon angesetzt werden. Und das ist ja schlussendlich etwas, was man als Cheftrainer auch haben muss, diese Motivation, junge Spieler oder Spieler, die vielleicht heute noch nicht spielen, rechtzeitig weiterzuentwickeln, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in ihrer Persönlichkeit, dass wenn sie in einem oder zwei oder drei Jahre auch vorbereitet sind. Also ich sehe, dass das eine spannende Aufgabe und nicht nur die Planung auf den Spieltag oder eine gute Trainingseinheit.
Aber jetzt sind wir schon mittendrin, haben wir große Schritte gemacht, aber da werden wir ja weiter noch drauf kommen. Also ich finde das wirklich toll, wie du das siehst, weil das sieht, glaube ich, nicht jeder heutzutage so. Diese Verantwortung, die du als Club hast, die du aber auch als Trainer hast, den Spielern gegenüber, selbst wenn sie älter sind, wenn man sie holt, so wie man dich jetzt um die halbe Welt oder sagen wir mal durch Europa geholt hat und dann mal schaut, wie es funktioniert und sich gar nicht kümmert. Aber jetzt in Leverkusen, sage ich mal, wenn ich mir euren Kader angucke, ist die Herausforderung ja eine ganz besondere. Ne, also du hast jetzt von zwei 16-Jährigen gesprochen, aber wenn ich euren Kader durchgehe, sicherlich taucht ja der ein oder andere ältere Spieler auch auf. Aber ich sehe Mitchell Bakker aus den Niederlanden, Baujahr 2000, das heißt, der ist gerade 21. Ich sehe Fosu Mensah, der schon als erfahrener Spieler, Baujahr 98, der ist 23. Frimpong ist auch, wird erst ein und ist 20. Hincapi aus Ecuador, der Abwehrspieler, naja, der ist jetzt gerade 19 und Cossuno, der andere Innenverteidiger, ist 20. Retzos, den ich auch schon ein paar Jahre kenne, ist 23. Jetzt kommt Sinkgraven aus Holland, der ist das ist ja schon ein uralter Spieler. Und so geht das weiter. Also Tabsoba 99, Adli 2000, und ich könnte jetzt so weitermachen. Dann kommen die ganz Jungen. Fofana, Baujahr 2003 und so weiter und so fort. 2005 Wirtz, einer unserer besten Nachwuchsspieler in Deutschland. Baujahr 2003. Ist das,
apropos so, Würz, darf ich da einmal ganz kurz reingrätschen? Dann können wir sogar ein kleines aktuelles Thema machen, was die Hörer interessiert. Was ist denn mit Würz und der Hüftmuskulatur und der Nationalmannschaft? Wird das noch was oder bleibt der bei euch?
Da wurde jetzt entschieden, dass er ist zwar eingereist zur Nationalmannschaft, aber es macht keinen Sinn, dass er jetzt spielt, kommt wieder zurück und wird eine Woche bei uns behandelt mit der Idee, dass er auf das nächste Bundesligaspiel dann wieder bereit ist. Aber der Fall von Wirtz ist ja viele von anderen jungen Spielern, das ist ja ein riesiger Schritt aus der Nachwuchsfußball dann zu den Profis. Das ist ja eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Dynamik. Und ich glaube, da wollte auch Ewald hin. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe heute als Trainer, den Umgang mit diesen jungen Spielern, was alles zu machen ist, um diese auch weiterzuentwickeln. Das war für mich ein wichtiger Punkt, dass ich mich für Leverkusen entschieden habe, weil ich hier einen Kader sehe mit einem riesigen Potenzial, dass ich weiß, dass ich 8 Jahre im Nachwuchs gearbeitet habe und viele Erfahrungen gesammelt habe. Und das ist eine ganz spannende Aufgabe als Trainer, diese Spieler weiterzuentwickeln. Also es sind ganz viele Themen, die da aufgehen. Natürlich auch mit Inhalten auf dem Platz, weil diese Spieler noch lange nicht mit der Ausbildung abgeschlossen haben. Da gibt es individualtaktisches Verhalten, da gibt es die physische Entwicklung, weil ein Spieler bis 25 Jahre noch extreme Fortschritte in allen Bereichen erzielen kann. Und das Thema, das wir vorhin auch besprochen haben, diese Entwicklung der Persönlichkeit, dass man den Spieler so weit bringt, dass er Verantwortung übernimmt, dass er Leadership-Qualitäten auch entwickelt, dass er auch dem Druck standhalten kann. Und da ist man als Trainer extrem gefordert. Und das geht natürlich über Gespräche mit dem Spieler, den Spieler auch zu verstehen, weil schlussendlich hat jeder einen anderen Background. Jeder Spieler kämpft mit anderen Problemen. Der eine hat mehr Probleme mit dem Druck, der andere ist nach einer guten Leistung schon im siebten Himmel. Und das ist wirklich eine spannende Aufgabe, wo der Trainer alleine nichts bewältigen kann. Da brauche ich Unterstützung vom Sportdirektor. Da ist auch ganz wichtig, dass alle Leute im Staff, Assistenztrainer und Athletiktrainer, sich das auch bewusst sind, wie man mit solchen Spielern auch arbeiten muss. Und man kann dastehen und sagen, ja, der kann das nicht, der kann das nicht, oder der ist noch nicht gut genug in dem Bereich. Und unser Ansatz ist zu sehen, wo hat ein Spieler noch Potenzial, und dann nachher auch den Finger drauf zu halten und mit ihm gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe im Nachwuchs, sagt mir einfach, diese Spieler, die muss man mit einbeziehen. Man muss mit ihnen das erklären, wo hat er noch Potenzial und welche Schritte werden wir mit ihm gehen in den nächsten Wochen, Monaten, damit er auch das bewältigen kann. Und ich glaube, wenn man es schafft, die Spieler mitzunehmen und sie das auch verstehen, dann bringen sie eine sehr hohe Motivation mit, Eigenmotivation.
Das heißt, das war, du warst nicht überrascht, als du diesen jungen Kader gesehen hast, sondern das war, du bist sehenden Auges dorthin gegangen und hast das als zusätzliche Motivation angesehen, so einen jungen Kader mit deinem Erfahrungshintergrund als Nachwuchstrainer zu übernehmen.
Ja, ich hatte schon in der Schweiz, in Bern, bei den Young Boys eine ähnliche Situation, wo wir eine erfahrene Achse hatten, mit Lustenberger, mit wirklich Guillaume Waro, Wölfli, erfahrene Spieler und rundherum ganz viele junge Spieler, auch aus anderen Ländern, viele auch aus Afrika, diese Spieler auf den europäischen Fußball vorzubereiten und auch auf das soziale Umfeld, weil wenn ein Spieler natürlich aus Südamerika kommt, hat er eine ganz andere Art zu leben, hat ganz andere Gewohnheiten. Und das war für mich ein wichtiges Thema bei der Wahl meiner neuen Arbeitsstelle, dass ich wollte einfach einen Kader mit einem hohen Potenzial, wo man was entwickeln kann, wo man nicht unbedingt nur sagt, okay, kurzfristig ist entscheidend, sondern auch mittel- oder langfristig, dass man auch etwas entwickeln kann. Und da habe ich sofort auch bei der Geschäftsführung, beim Sportdirektor auch gespürt, dass das ein wichtiger Punkt ist bei Bayer Leverkusen, dass man Investitionen auch trifft in die mittlere oder längere Zukunft.
Wo, Dabei nimmst du natürlich auch ein gewisses Risiko in Kauf. Denn du weißt, wie erfolgshungrig natürlich man im Fußball auch letztlich ist. Die Medienlandschaft ist eine andere geworden. Die ganzen sozialen Netzwerke, das Internet ist dazugekommen. Das heißt, diese Zeit wirklich, Entschuldigung, die Zeit, die man braucht, um so eine Mannschaft zu entwickeln, um die einzelnen Spieler weiterzubringen, die bekommt man häufig nicht. Und das heißt, du hast das bewusst in Kauf genommen und du sagst dir, ich bin in Leverkusen bei einem Club, die das wirklich ernst meinen. Sonst hätten sie nicht so viele junge Spieler geholt und du fühlst dich genau an der richtigen Stelle, auch wenn das Risiko natürlich immer dabei ist. Gleichzeitig neben der Entwicklung einer Mannschaft und einzelner Spieler eben auch den kurzfristigen Erfolg produzieren zu sollen.
Ja, das ist immer ein Spagat als Trainer, ist klar. Und da braucht man einfach auch Unterstützung vom Club. Es ist ja nicht so, dass wir nicht eine gute Achse haben mit Radetzky, mit Jonathan Tah, mit Charlie Aranguiz, mit Kerim Demirbay, Patrick Schick. Das sind ja bestandene Spieler auf Top-Niveau. Das heißt, mit diesem Kader kann es möglich sein, sowohl jetzt sportlichen Erfolg zu haben, aber auch mittelfristig Spieler so zu entwickeln, dass sie mittlerer oder kurzfristiger auch Zeit extreme Leistungen abliefern können. Also ich sehe in diesem Kader beide Möglichkeiten, sowohl sofort auch erfolgreich zu sein, einen guten Fußball zu spielen, weil das ist ja eine technisch gute Mannschaft. Wir haben 15, 16 Nationalspiele, das zeigt schon aus, dass hier unglaublich viel Qualität ist. Und trotzdem sehe ich auch das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und diesen Spagat, der immer da ist und dass es möglich ist, mit diesem Kader sowohl jetzt erfolgreichen Fußball zu spielen, weil wir einfach eine hohe Qualität im Kader haben mit 16, 17 Nationalspielern und gleichzeitig auch Spieler weiterzuentwickeln, die in kurzfristiger oder mittelfristiger Zeit auch sehr gute Leistungen abrufen können. Ich glaube, diesen Spagat hast du als Trainer überall, dass du kurzfristig Erfolg haben möchtest und trotzdem aber auch die Mannschaft weiterentwickeln und Spieler weiterentwickeln. Und jetzt ist es einfach bei Leverkusen noch ein bisschen ausgeprägter durch die Altersstruktur des Kaders.
Ja, also ich will es jetzt mal so sagen, ihr habt sensationell angefangen und du hast absolut recht, das sehe ich genauso. Diese Achsen von erfahrenen Spielern, das ist natürlich Gold wert und glaube ich auch ganz, ganz wichtig für die Entwicklung junger Spieler. Jetzt habt ihr leider das Pech, dass eine ganze Reihe von wichtigen Spielern ausgefallen sind oder immer mal wieder ausfallen. Und das auch in der Achse. Also ich sag mal, ein Julian Baumgartlinger, der zwar auch nicht immer gespielt hat, ist jetzt länger nicht dabei. Jetzt ist auch Charles Aranguiz nicht dabei und du spielst jetzt plötzlich ganz anders vor der Abwehr. Dann ist Karim Bellarabi ein erfahrener Spieler, öfters mal nicht dabei. Im Moment sogar der Patrick Schick nicht. Also du hast das Pech, dass immer mal wieder einige Leute nicht dabei sind und dann plötzlich auf ja, dass dann diese Erfahrung um diese ganz jungen Spieler herum, wenn ich allein deine Abwehr sehe, das ist ja ein Wahnsinn, wie jung die teilweise sind, bis auf Jonathan Tah, aber alle und den Torwart natürlich Radetzky, aber drumherum sind ja alles super, super junge Leute. Das ist natürlich jetzt eine Phase, die ihr jetzt wegstecken müsst und die ihr überstehen müsst, richtig?
Ja, und bin dankbar, dass wir das auch so eine Phase durchmachen, weil ich bin der Meinung, in diesen schwierigen Widerständen werden die Spieler wachsen. Natürlich ist es ein bisschen Pech dabei, dass gleich so viele und praktisch nur erfahrene Spieler verletzt sind. Das hat einfach auch mit der Anzahl Spielen zu tun und ein bisschen Pech auch. Aber ich bin überzeugt, dass junge Spieler jetzt extrem profitieren werden. Die haben natürlich jetzt auch viel mehr Spielzeit bekommen. Und Ewald, du weißt, für einen Spieler gibt es nichts Wichtigeres als Spielzeit, weil in den Spielen machst du Erfahrungen. Wichtig ist, dass man daraus lernt, dass man den Spieler auch aufzeigt, aus diesem und diesem Grund hat das oder das nicht geklappt. Und für den Trainer ist es einfach wichtig, eine gewisse Ruhe und Souveränität zu behalten und vor allem, dass man in diesen schwierigen Momenten zusammensteht. Und das spüre ich jetzt auch zu 100% beim Club, dass man diesen Weg gemeinsam weitergeht, dass man zusammensteht, dass man selbstverständlich auch in der Analyse gewisse Dinge anspricht, aber dass man da nicht einfach da sitzt und rumeiert, sondern dass man dann wieder an die Arbeit geht und versucht, das besser zu machen und versucht, die Spieler weiterzubringen. Und wir sind uns alle bewusst, dass wir eine tolle Mannschaft haben, dass wir gewisse Erfahrungen in dieser Mannschaft auch brauchen. Aber ich spüre zu 100% auch die Unterstützung und die Rückendeckung vom Verein. Und das habe ich ja auch bei der Auswahl von meinem nächsten Arbeitsplatz auch extrem auch berücksichtigt. Wo spüre ich Vertrauen? Wo spüre ich Leute, die Fußballmechanismen auch kennen? Weil eine Krise in einem Kalenderjahr gehört einfach für alle Mannschaften dazu. Und man muss versuchen, diese schwierige Zeit so kurz wie möglich zu halten, dass es nur eine Delle bleibt. Aber das kann man nur, wenn man wirklich alle gemeinsam in die gleiche Richtung geht und zusammensteht.
Von außen betrachtet ist das ja immer relativ schwierig, dann auch die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl wann war es Sonntag bei Hertha, als dann der Ausgleich fiel, dass da schon eine sehr große Erleichterung bei dir zu sehen war und dass du vielleicht schon auch ganz schön unter Druck gestanden hast, warum auch immer. Habe ich das richtig gesehen oder ist das eine Fehldeutung?
Nein, ich bin ein ambitionierter Trainer und ich setze mich selber auch immer unter Druck. Ich glaube, das machen die Trainer alle automatisch. Und der Spielverlauf hat natürlich auch immer was mit der Emotionslage des Trainers zu tun. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir die Hertha unter Kontrolle hatten. Hertha hat extrem defensiv und kompakt gespielt, auf einem nicht ganz einfach zu bespielenden Platz. Und das hat die Aufgabe noch erschwert. Und dann geht Hertha mit 1-0 in Führung durch einen sensationellen Treffer von Jovetic. Und dann für die junge Mannschaft dran zu bleiben, weil junge Spieler oft auch eine gewisse Frusttoleranz haben und auch ein bisschen vom Weg wegkommen, wenn sie sehen, dass es nicht ganz einfach geht. Und das ist schon auch ein Prozess der letzten Wochen, wo wir oft nach einem Tor oder sofort ein zweites kassiert haben und dann irgendwo auch ein bisschen diese Motivation missen lassen haben, jetzt dieses Spiel noch unbedingt zu drehen. Und das hat mich schon erfreut, dass die Mannschaft diese Reaktion auch gezeigt hat. Und wegen dem Druck, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für Trainer, wenn wir vom Nachwuchs in die Profiliga kommen, da wächst einfach auch der Druck, der mediale Druck, der Erwartungsdruck. Und das ist eine wichtige Aufgabe für mich, eine gute Balance zu finden zwischen ambitioniert und ehrgeizig sein, aber auch eine gewisse Gelassenheit zu bekommen oder zu haben. Und da sind wir natürlich einige erfahrene Trainer, die schon viele Schlachten durchgemacht haben, sind mir natürlich da noch voraus.
Und in der Schweiz hast du ja die Situation, glaube ich, gar nicht so richtig erlebt, oder? Oder gab es in Bern gab es ja in den 3 Jahren, in den 3 Meisterschaften, gab es da mal so eine Phase wie jetzt die letzten 4-5 Spiele plus Pokal aus? Gab es wahrscheinlich gar nicht, ne?
Nicht in dem Ausmaß, aber es gibt natürlich immer Rückschläge. Man kann schon früh davon auch lernen. Wir sind mit Young Boys 2-mal extrem sang- und klanglos aus dem Pokal ausgeschieden. Und wir hatten die Erwartung, den Pokal auch zu gewinnen. Und dann ist am nächsten Tag die gleiche Stimmung, wie wenn du 4-mal, 5-mal nacheinander gewonnen hast. Obwohl wir auch gegen Imbetis die Sevilla auswärts eine gute Leistung gemacht haben. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe für den Trainer. Wie schaffe ich es, die Resultate einzubeziehen in meine emotionale Planung mit der Mannschaft? Weil es ist schon immer auch wichtig, welche Taste muss ich drücken, damit die Mannschaft auf Zug bleibt, damit die Mannschaft motiviert bleibt, damit die Mannschaft auch diese Situation standhalten kann. Und das ist eine wichtige Aufgabe vom Trainer. Und darum bin ich schon auch froh, gewisse Erfahrungen gemacht zu haben. Aber das war jetzt von der Resultatstelle, sage ich mal, schon eine längere Phase, die ich nicht kannte. Aber ich habe mich da von Seiten vom Club sehr gut unterstützt gefühlt. Das hat mir extrem geholfen, auch diese Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor, mit dem Sportvorstand, dass wir diesen Weg gemeinsam durchgehen. Und das habe ich auch versucht, den Spielern auch mitzugeben.
Also du hast vorhin erwähnt, dass die Aufgabe bei eBay, also bei Young Boys, eine ähnliche war, mit einer erfahrenen Achse und sehr, sehr vielen jungen Spielern drumherum. Michael hat gerade gesagt, du kennst das vielleicht nicht aus der Schweiz, weil dort dreimal die Meisterschaft errungen wurde. Aber das sieht dann aus der Entfernung immer so aus. Mensch, dreimal Meister geworden. Dazu muss man sagen, du bist vom Jugendbereich und ganz kurz mal einmal bei Luzern eingesprungen. 2018, ich glaube, sie waren sogar amtierender Meister, ne? Adi Hütter war, glaube ich, vorher Trainer, richtig? So, hast du eine Mannschaft übernommen und man hat es dir zugetraut, eine Mannschaft zu übernehmen, die schon Schweizer Meister geworden ist, was ja auch nicht in der Schweiz üblich ist, das war ja alles über Basel zu dem Zeitpunkt. Und du hast diese Aufgabe mit diesem Kader drei Jahre lang, ohne dass ich jetzt weiß, wie es jeden Tag war, aber zumindest als Schweizer Meister beendet. Und das ist für einen jungen Trainer, der fast aus dem Nachwuchsbereich kommt, für mich eine überragende Leistung. Und jetzt hast du die Chance, das in der Bundesliga fortzusetzen. Wenn ich dich reden höre, Gerardo, habe ich das Gefühl, dass du sehr, sehr viele, dass du sehr, sehr viele Dinge schon berücksichtigst in deiner Trainertätigkeit und dass du offensichtlich daran gearbeitet hast, all diese Dinge nicht nur aufgrund deiner eigenen Erfahrung, was du als Spieler erlebt hast, und was du auch als Nachwuchstrainer erlebt hast, Dinge, die du natürlich jetzt einfließen lassen kannst, insbesondere in der Arbeit mit jungen Spielern, sondern dass du auch an dir selber offensichtlich gearbeitet hast. Kannst du uns dazu etwas sagen?
Ja, ich habe früh gemerkt, dass es viel mehr braucht, eine Mannschaft zu führen. Als ich im Nachwuchs war, war ich zuerst nur damit beschäftigt, gute Trainings zu machen, aber immer das Gefühl gehabt, dass mir irgendetwas fehlt, auch in der Ausbildung. Und dann habe ich mir einen Coach zugezogen, der auch Fußballerfahrung hat, der selber auch gespielt, Trainer war, aber vor allem auch diesen sportpsychologischen Hintergrund hat. Und der hat mir geholfen, mich selber weiterzuentwickeln, mit Situationen klarzukommen und vor allem auch diese Leadership-Qualitäten auch zu entwickeln. Diese Qualitäten zuerst bei mir anzuwenden, um dann das auch auf eine Mannschaft abzuwälzen. Und das Spannende ist ja, dass du diese Leadership-Fähigkeiten brauchst du, egal ob deine Mannschaft ambitioniert ist, zum Schweizer Meister werden oder gegen den Abstieg kämpft. Es geht dann schlussendlich immer wieder, wie schaffe ich es, eine Mannschaft mitzunehmen? In einem Jahr gibt es, du kennst das, jeden Tag gibt es eine neue Situation. Es gibt Spieler, die nicht diszipliniert sind. Es gibt Spieler, die an Selbstvertrauen mangeln. Es gibt Spieler, die sich nicht wohlfühlen. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe als Trainer, diese Beziehung herzustellen, sowohl mit dem einzelnen Spieler. Und jeder Spieler ist einfach ganz anders. Kriege ich den Zugang zum Spieler und gleichzeitig auch den Zugang zur ganzen Mannschaft. Wie schaffe ich es, eine ganze Mannschaft mitzunehmen auf eine Reise, sie zu begeistern, in schwierigen Momenten auch hart ins Gericht zu gehen? Und das ist einfach so, dass wenn du es schaffst, eine gute Beziehung herzustellen, dann ist sowohl Kritik auch Lob oder Lob kommt ganz anders an bei der Mannschaft. Und da hat mir dieser Coach geholfen, mit dem arbeite ich immer noch zusammen, telefoniere ein, zweimal pro Woche, er kommt mich auch immer wieder besuchen oder ich besuche ihn in der Schweiz. Ich glaube, als Trainer brauchst du jemanden, eine Seite, dem du zu 100% vertrauen kannst und auch über gewisse Themen zu reden, ohne die Privatsphäre von irgendwelchem Spieler auch zu invadieren. Aber als Trainer habe ich schon das Gefühl, man braucht jemanden, der einem zur Seite ist, sowohl für mich selber, dass ich immer auch in einer guten Energie bin, aber auch um gewisse Strömungen, die ich spüre bei der Mannschaft, um diese auch zu besprechen, um dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und die richtigen Worte auch vor der Mannschaft, weil du stehst ja jeden Tag vor der Mannschaft, die Mannschaft erwartet eigentlich jedes Mal eine Ansprache, die sie auch motiviert. Du bist ja nicht mehr nur Trainer für die Übungen, du bist ja auch verantwortlich, dass die Spieler mit Begeisterung auf den Platz kommen, dass sie motiviert sind, dass sie ein gutes Selbstvertrauen haben, dass sie wissbegierig sind. Und die Aufgabe des Trainers ist wirklich extrem komplex und schwierig geworden.
Ich nehme an, dass du Ewald aus der Seele sprichst damit.
Ja, das gefällt mir einfach unglaublich, Gerardo, was du alles sagst. Und das zeigt mir, wir reden über solche Dinge ja sehr, sehr häufig. Und ich habe das schon sehr häufig gesagt, dass es bei der Trainertätigkeit sowie auch bei anderen Führungspositionen im Leben, in der Wirtschaft oder wo auch immer, dass es da eben nicht nur auf kognitives Wissen ankommt, sondern eben in erster Linie darauf, zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen, eine Vertrauensebene herzustellen. So wie du es gerade gesagt hast, Kritik und Lob kommt ganz anders an, wenn ich eine gute Beziehung zu Leuten habe. Und das zu lernen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist in unserer Ausbildung als Trainer oft nicht involviert, so wie es auch in der Ausbildung von Lehrern. Wenn du Lehrer geworden wärst, hättest du wahrscheinlich ein ähnliches Problem gehabt. Dass du weißt, ich muss vor Kindern und Jugendlichen stehen, wie weit bin ich darauf vorbereitet oder ist das überhaupt mein Ding? Und für mich ist das Allerwichtigste, was du eben gesagt hast, der ganze Club muss mithelfen. Ich bin ja nun auch einige Jahre Trainer gewesen und die Trainer stehen in der Regel alleine da. Es gibt 1000 Überlegungen, was mache ich mit den Spielern, was machen wir hier, was machen wir da? Aber wer kümmert sich um, du sollst alle Spieler motivieren, aber wer motiviert den Trainer, gerade wenn eine Krise da ist? Und dafür, das habe ich auch schon 100-mal gesagt, wenn eine Krise kommt, herzlich willkommen. Eine Krise ist eine große Chance, aber nur dann, wenn alle auch mithelfen und wenn ich eben auch genug Kompetenz und Charakterstärke in einem Verein habe, um gemeinsam mit dem Trainer eine Krise zu bewältigen. Viele sind dort überfordert und wenn das bei euch so ist, dann freue ich mich darüber. Und mir gefällt das wahnsinnig und ich bin total stolz auf dich, zu hören, wie du dich entwickelt hast und wie du diese Aufgabe als Trainer siehst und bewältigst mit einem Team zusammen und mit der Vereinsführung zusammen. Also nicht Krise bewältigst, ja, sondern wie du den Job bewältigst und wie du daran gearbeitet hast und immer noch daran arbeitest, weil das ist etwas ganz Wichtiges, dieses, was ich auch immer sage. Es ist ein lebenslanges Lernen. Ich habe in all den Jahren immer mehr dazugelernt. Natürlich wird man durch das Alter reifer und erfahrener, aber nicht einfach durchs Alter, sondern man muss auch selbst an sich arbeiten. Das gilt für Spieler, das gilt aber auch für Trainer. Und dafür braucht man Unterstützung und die hast du dir geholt und das finde ich einfach überragend, denn auf diese Idee kommen Clubs nicht von alleine.
Ja, ich denke, dass in diesem Bereich, also das haben wir in der Schweiz thematisiert, dass da ein großes Potenzial ist, den Trainer da zu unterstützen. Die Schweizer Ausbildung hat begonnen, den neuen Trainer, die Ausbildung machen, so eine Art Coach zur Seite zu stellen. Ja, und es gibt einen guten Satz, je mehr dass ich weiß ich, dass ich nichts weiß, oder man lernt immer dazu und die Situation verändert sich. Das ist ja schlussendlich auch das Spannendste, dass jeder Spieler anders ist, jeder Club ist anders, die Stimmungslage ist jedes Mal eine andere nach dem Spiel, und wenn man da als Trainer das als ein Problem sieht, dann fehlt einem die Motivation, wenn diese Situation anspornt und motiviert, dann ist es ein großer Vorteil, um auch mit solchen Widerständen auch zurechtzukommen und nicht einfach nur im Resultat denken zu bleiben, sondern vor allem auch in der Entwicklung zu denken.
Ich habe das nicht ganz verstanden. In der Schweiz in der Ausbildung einen Coach zur Seite stellen oder in dem Job? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Nein, in der Ausbildung, dass du während den 2 Jahren, die du den Fußballlehrgang machst, dass du eigentlich eine Art Coach präsentieren musst. Du musst dir einen suchen. Ich würde natürlich Ewald nehmen, der dich die nächsten 2 Jahre begleitet. Nicht nur in deinen Aufgaben, die zu Hause zu bewältigen hast, Spielanalyse und, aber auch in anderen Dingen, dass du jemand mit viel mehr Erfahrung auf deiner Seite hast, der dir nicht unbedingt sagt, was du machen musst, sondern der dir einfach zur Seite steht und vielleicht die richtigen Fragen stellt. Hast du an das gedacht? Was denkst du von dem? Damit der Trainer eigentlich auch selber wieder gefordert wird und jemand zur Seite hat, der viel mehr Erfahrung hat. Weil es ist ja unglaublich schwierig für einen jungen Trainer, viele Dinge schon zu wissen. Natürlich müssen wir junge Trainer Erfahrungen machen und daraus lernen. Aber man kann viele viele Sachen auch antizipieren, wenn man jemanden zur Seite hat, der ein breiteres Wissen hat.
Also das wird erwartet. Das wird erwartet von der vom Verband.
Ja.
Okay.
Ja. Okay. Uns läuft leider schon wieder langsam die Zeit davon. Wir könnten wirklich noch ein paar Stunden quatschen, aber irgendwann ist es halt auch mal vorbei. Zwei Dinge möchte ich schon ganz gerne noch ansprechen. Einmal, Ewald, eure persönliche erste Bindung und Beziehung. Wolltest du wieder einen herausragenden Spieler damals verpflichten oder wie war das?
Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, wie ich auf Gerardo aufmerksam geworden bin. Aber es ist ja so, ich war ja in den 90er Jahren bin ich Trainer geworden, habe nicht auf diese überragende Art und Weise wie Gerardo, aber eben auch auf meine Art und Weise versucht, mich weiterzuentwickeln. Meine Frau hat mich dabei sehr unterstützt und ich war ab 93 Profitrainer beim MSV und habe eben Freunde auch gehabt, die in anderen Ländern Trainer waren. Herbert Neumann in Holland, habe sehr viel unterwegs. Habe sehr viele Spiele gesehen und bin dann mit Jupp 2 Jahre in Spanien gewesen. Und in all den Jahren war ich sehr viel unterwegs, weil das gab es damals noch nicht, dieses Scouting-System. Ich habe viele Spiele in Frankreich gesehen. Ich habe in Holland vor allen Dingen, aber auch in Belgien Spiele gesehen. Das heißt, ich kannte viele Spieler. Und dann gab es noch, das Internet war noch kaputt irgendwie. Und und dann bin ich auf solche Bücher gestoßen, die stehen hinter mir im Regal, Michael kann das sehen, European Football Yearbook. Ich bin dann öfters in London gewesen, weil ich dort auch Spiele angeschaut habe, wo mein Sohn auch mitgefahren ist. Und dann sind mir diese Bücher in so einer Fachhandlung in die Hände gefallen. Das war damals so ein Projekt, was Leute gemacht haben, was es nicht gab. Wo sie quasi jede einzelne Saison bei vielen, vielen Vereinen weltweit, vor allen Dingen aber in Europa, alle Spieler aufgelistet haben, alle Einsätze, wie viele Spiele von Anfang an, wie oft eingewechselt, wie viele Tore. Also ein riesen dicke Bücher, wo du jemanden mit erschlagen kannst. Und das habe ich natürlich durchgewälzt und immer geguckt, naja, welche Spieler gibt es, wie viele Tore haben die geschossen und habe daraufhin mir auch Videos besorgt. Du musstest damals Videos besorgen. Und vor allen Dingen musstest du alles selber machen. Und in diesem Wahn, alle Spieler in Europa kennenzulernen und auch mich selber weiterzuentwickeln, ist mir dann irgendwann mal auch Gerardo über den Weg gelaufen. Ich glaube, es war in der Zeit, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, Gerardo, wir hatten gestern auch schon mal drüber geredet. Ich war, glaube ich, 2002 im Sommer, bin ich, glaube ich, Trainer, zum zweiten Mal Trainer in Teneriffa geworden und die waren in die zweite Liga abgestiegen. Und dann habe ich 3 Monate vorher bin ich durch ganz Spanien gefahren und habe mir zig Spiele angeguckt, um meine Mannschaft zusammenzustellen. Und in dem Zusammenhang, vielleicht hat mich auch irgendein Berater auf dich aufmerksam gemacht. Ich weiß aber auch schon gar nicht mehr, haben wir wirklich live miteinander gesprochen oder war das nur in meinem Kopf, dass ich dich verpflichten wollte, weil ich wusste, dass du dort in La Coruña unter Vertrag warst. Weißt du das noch?
Nee, damals hatten wir nicht gesprochen, sondern es gab da wirklich dieses Interesse von Teneriffa. Und ja. Schlussendlich hat das dann nicht geklappt. Dann hatten wir schon nochmal Kontakt auch, Ewald, als du dann wieder in Deutschland warst. Ja, und so ist der Fußball. Man läuft sich immer mehr als einmal über den Weg.
In der Zeit, wo ich bei Hansa Rostock war wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, genau. Ja.
In der Zeit, wo er bei Hansa Rostock war, wollte er auch mal Schewtschenko verpflichten. Also da war er an den ganz großen Namen damals interessiert. Das müsste dich eigentlich ehren.
Ja, das war ja vorher. Also Moment, jetzt komme ich durcheinander. Ich war ja vorher bei Hansa Rostock, bevor ich bei...
Ja, egal, Ewald, das kostet Zeit. Lass uns doch, wir müssen, auch wenn es weh tut, ja, ihr habt so grandiose Spiele gemacht diese Saison. Es ist wirklich wahr. Wir waren begeistert. Ich kann mich erinnern, nach dem 4-0 in Bielefeld haben wir natürlich alle gesprochen, wow, und jetzt kommt Bayern und wir sind alle geflasht. Und jetzt würde ich schon ganz gerne noch mal wissen, was in dir los war, so zwischen der 30. und 37. Minute, als die Einschläge kamen auf der Trainerbank. Was denkt man da?
Ja, also das war eine ganz verkorkste erste Halbzeit. Wir waren von Anfang an nicht mit dieser Präsenz auf dem Platz. Wir haben zwar das Spiel nicht schlecht begonnen auf fußballischen Ebene, aber vor allem die emotionale Ebene war nicht auf der Höhe, diese Aggressivität, die es braucht, vielleicht auch ein bisschen zu viele Anspannung. Und das hat man dann in diesen 7 Minuten der Mannschaft klar angemerkt, dass wir dann wie einen kurzen Blackout-Moment hatten, dass wir erstarrt sind. Und als Trainer bist du auf der Seitenlinie bist fast ein bisschen machtlos, weil sobald du eine Maßnahme treffen möchtest, passiert das zweite Tor. Dann bespricht man sich gut und nach dem Anspiel kommt das dritte Tor. Also in diesen 7 Minuten hast du eigentlich gehofft, keines mehr jetzt, das reicht jetzt, wir lassen uns zur Halbzeit gehen und dann kommt nochmal ein Tor. Also richtigen Einfluss konnten wir erst zur Halbzeit nehmen und da hat man einfach in diesem Spiel hat man wirklich auch gemerkt, das ist ein mentaler Prozess, wo diese Mannschaft noch gehen muss, um erwachsen zu werden. Das haben wir auch angesprochen. Und das ist uns erstaunlicherweise im nächsten Spiel in Sevilla unglaublich gut gelungen. Wir haben in der 80. Minute, glaube ich, das erste Gegentor bekommen und die Mannschaft hat sofort auf eine ganz andere Weise reagiert. Also wir haben aus dem Bayern-Spiel einiges mitgenommen. Natürlich wollen das die Leute nicht hören, weil man hat ja alle die Hoffnung, dass man jetzt die Bayern schlagen kann. Trotzdem muss man das Ganze einordnen. Bayern München hat 11 Ausnahmespieler auf dem Platz, die alle Spielmacher und Leistungsträger sind. Und da hat man schon auch noch den Unterschied zu unserer Mannschaft auch gesehen.
Also das war natürlich ein kurzer Traum von vielen in Deutschland, dass dann vielleicht Ähnliches passiert, wie es dann später in einem anderen Wettbewerb passiert ist. Wenn man ganz realistisch ist, glaube ich, dass es jeweils stecken fährt, wenn man jetzt von irgendwelchen Zielen spricht, die man dann irgendwann verwirklichen wird und wollte immer deutscher Meister werden. Das ist ja alles Blödsinn. Aber mit dem Potenzial, das ihr habt, wie setzt du dir Ziele? Also ich meine, platt würde man sagen, ja, wenn du dir den Kader anguckst, also unter die ersten 4 soll es irgendwie schon gehen.
Ja, also die Rangliste oder die Resultate sind dann die Konsequenz unserer Entwicklung. Ich habe mit der Mannschaft schon versucht, gewisse Ziele zu erarbeiten, aber diese sind nicht immer nur auf Resultatebene, sondern auch auf das ganze Verhalten als Mannschaft, wie wir miteinander umgehen wollen, welche Entwicklung wir gehen wollen. Ist klar, dass diese Mannschaft ihr Potenzial weiterentwickelt und wenn diese Mannschaft das Potenzial kontinuierlich abrufen kann, hat sie absolut das Potenzial, einen Champions-League-Platz zu erreichen. Aber das ist für mich die Konsequenz von unserem Verhalten im Training, von der Entwicklung der Mannschaft in der Persönlichkeit. Und für mich ist dieser Weg viel wichtiger als schlussendlich eine voreilige Zielsetzung.
Also, das okay, war, wir müssen langsam zum Ende kommen. Genau, ganz kurz noch die ganzen Verletzungen, die ihr habt. Ist das für dich eine Konsequenz des Spielplanwahnsinns? Ist auch Zufall mit dabei? Um das noch kurz abzugrenzen, weil das ist ja schon ja für deine persönliche Situation für Leverkusen jetzt für den kurzfristigen Weg auch schon bedrohlich, ne, was ihr an Ausfällen habt.
Ja, es sind ja nicht nur 3 Wettbewerbe, es sind ja 4. Wenn du 15 Nationalspieler hast, dann hast du während der Nationalmannschaftspause nochmal einen Wettbewerb. Und das ist eine große Herausforderung, das zu schaffen. Und wir wissen alle, dass der Spielplan sehr gedrängt ist. Je mehr Spiele, desto höheres Risiko auch für Verletzungen. Und das ist, glaube ich, nicht nur für uns, sondern für die Mannschaften mit den gleichen Ambitionen immer eine große Herausforderung. Und da ist wirklich auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Medizinabteilung gefragt. Das ist etwas, was ich jetzt auch neu gelernt habe oder dazugelernt habe, wie wichtig diese ganze Belastungssteuerung ist, wenn du bei 4 Wettbewerben mitspielst, diese Verbindung und Kommunikation auch mit den Trainern der Nationalmannschaften, damit dass du immer auf dem neuesten Stand bist. Aber das ist eine spannende Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht.
Hatten wir nicht noch eine Frage, Michael, zur Euroleague?
Ja, aber das musst du jetzt ganz schnell machen. Ne? Wir haben 10 Uhr verabredet, 10 Uhr ist überstritten. Was so? Wer Erster wird in der Euroleague, kommt direkt ins Achtelfinale. Haben wir das richtig verstanden?
Das ist so, ja.
Okay, Ewald, das können wir ganz schnell beantworten.
Was ist das denn für eine was heißt das denn jetzt? Seit wann gibt es das denn jetzt?
Seit dieser Saison.
Ja, das wertet natürlich diesen Wettbewerb auch, wenn man die Europa League hat jetzt extrem hohe Qualität an Mannschaften durch die Entstehung der Conference League und man möchte natürlich dadurch auch dass die letzten Gruppenspiele auch noch einen zusätzlichen Reiz haben. Und wir sind jetzt da gut positioniert. Das erste Ziel muss sein, weiterzukommen. Und wenn man die Chance hat, als Gruppenerster weiterzukommen, dass man dann vielleicht zwei Spiele weniger hat und schon eine Runde weiter ist, ist das sicher so. Motivation genug für uns, die letzten zwei Spiele auch zu 100% anzugehen.
Super. Ja. Ja, dann dafür alles, alles Gute, Gerardo. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Michael weiß das, dass ich mich über solche Gespräche freue und vor allen Dingen über das, was du alles gesagt hast und welche Einblicke du uns gegeben hast in deine persönliche Entwicklung, angefangen über deine Spielertätigkeit, über deine Arbeit als Nachwuchstrainer, wo ich, wie gesagt, dich auch besucht habe in Luzern und gesehen habe, wie du dort gearbeitet hast. Zwischenzeitlich bist du auch mal hier in Mönchengladbach gewesen und wir haben hier diskutiert mit Freunden von dir, die mitgekommen sind, haben uns das Spiel von Borussia Mönchengladbach angeschaut. Also diese ganze Entwicklung dann über Young Boys Bern, das habe ich natürlich verfolgt und meine Frau natürlich auch, die Rosa. Und wir sind ganz stolz und freuen uns, dass du diese Entwicklung nimmst und drücken dir natürlich weiterhin alle Daumen, weil ich glaube, dass du auf dem richtigen Weg bist und es auch verdient hast, auf diese Art und Weise weiter erfolgreich zu sein und vor allen Dingen zu sehen, ich mache meinen Job in erster Linie, damit sich Spieler und Mannschaften weiterentwickeln und dann werden wir sehen, welche Ergebnisse sich ergeben, weil das ist die richtige Reihenfolge und daraus ergibt sich das. Also.
Vielen Dank, Ewald. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße an alle Zuhörer und viel Spaß bei den nächsten Folgen noch.
Ja, ich sag auch nochmal herzlichen Dank und ich hoffe, dass, das hast du ja durchklingen lassen, dass du sehr, sehr viel Rückenwind und Stärkung auch vom Verein erfahren hast. Die Krise ist ja Blödsinn, aber sagen wir mal schwierigen Phase. Und ich glaube, das ist genau das, was wir dir wünschen können. Das ist genau das, was halt in der Liga oder in den Ligen in Europa einfach zu oft fehlt. Also vielen Dank für heute und ich freue mich, wenn wir uns dann auch irgendwann mal im Stadion live sehen. Bis dahin. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Alles Gute, Gerardo. Ciao, ciao.
Danke, vielen Dank.
So, Ewald, jetzt haben wir das doch ganz herausragend, wie ich finde, wieder erledigt. Unseren Job hier beim 16er. Spitzenmäßig. Hast du noch was zur Verabschiedung zu sagen? Weil sonst knacken wir vielleicht sogar die 2-Stunden-Marke heute. Das wollen wir ja nicht.
Wie kommst du denn da drauf?
Naja.
Wir sind doch erst so eine Stunde dran.
Ja, das heißt, du hast jetzt wieder was vergessen, aber egal. Du kannst ruhig sagen, dass wir das Gespräch erst aufgezeichnet haben
und dieses Gespräch
den 16er aufnehmen.
Und dieses Gespräch mit Gerardo Seoane haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Und so sagt man es ja im Heute-Journal immer, ne?
Genau.
Dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Genau, und jetzt tun wir so, als wenn wir ihn gleich anrufen und vorher haben wir schon alle. Ja, ich komme durcheinander. Ich kann mich ich meine um 9 Uhr, wenn wir mit Gerardo um 9 Uhr telefonieren, dann kann kein Mensch von mir erwarten, dass ich um 8 Uhr mit dir hier schon sitze und den 16er vorher auf.
Nein.
Das könnt ihr jetzt rausschneiden, wie ihr wollt, ist mir egal. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall nicht. Natürlich schneiden wir das nicht raus.
Okay, jetzt fangen wir doch mal neu an. Gleich
rufen. Nein, das ist doch Blödsinn. Wir sagen jetzt Tschüss, das ist die Verabschiedung hier. Sag mal, was ist denn los mit dir?
Okay.
Möchtest du noch Tschüss sagen?
Dann musst du nochmal anfangen.
Tschüss.
Okay, Leute, alles Gute. Das war ein schöner 16er. Es hat mir jedenfalls Freude gemacht und ich hoffe euch auch. Dann bis bald.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.